Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
In meiner ersten Folge habe ich heute eine Größe des Regensburger Lokaljournalismus zu Gast. Seit fast zwei Jahrzehnten begleitet er die Politik und Gesellschaft in Regensburg so eng und detailliert wie kein Zweiter. Für die einen ist er der hartnäckigste Aufdecker der Stadt, für andere ist er ein chronischer Störenfried. Zu Gast ist Stefan Aigner von Regensburg Digital. Schön, dass du heute mein Gesprächspartner bist.
Hallo, freut mich auch.
Ja, Stefan, bevor wir zu den aktuellen Fragen der Kommunalpolitik kommen und auch so ein bisschen draufblicken, vielleicht mal als Einstieg die Frage, wie ist es um die Regensburger Kommunalpolitik so bestellt?
Naja, die befindet sich jetzt langsam, aber sicher schon im Wahlkampfmodus, obwohl jetzt noch Weihnachten dazwischen kommt. Ein Riesenproblem scheint mir zu sein, dass die Oberbürgermeisterin nicht in der Lage oder nicht mehr willens ist, Mehrheiten zu organisieren. Wir haben ja keinen Haushalt, völlig ungewöhnlich. Ne? Normalerweise sind jetzt im Dezember die Haushaltsdebatten, die finden halt nicht statt, weil sie in ihrer Eigenschaft als Verwaltungschefin keinen Haushaltsentwurf vorlegt. Das mag daran liegen, dass sie nach dem Aufkündigen der Koalition mit der CSU letzten Sommer, wo dann mit wechselnden Mehrheiten regiert werden sollte, offenbar nicht in der Lage ist, diese Mehrheiten zu organisieren. Ich habe letztens das Bild gebraucht, dass sie irgendwie wechselnde Mehrheiten nach dem Autoscooter-Prinzip irgendwie organisiert hat. Mal hat sie sich die Grünen auf die Seite geholt, dann hat sie sie weggeprellt, hat die CSU geholt und irgendwann hatten weder die CSU noch die Grünen Bock, da weiter mitzumachen. Das heißt, es passiert nicht viel. Und mittlerweile ist es so, dass für den kommenden Wahlkampf es mir so zu sein scheint, dass eher Leute von außen die Themen setzen. Also letzte Woche kam ja so ein Brandbrief von den namhaftesten Playern hier im Immobilienmarkt, die quasi das Regensburger Baulandmodell, also wie man geförderten Wohnraum errichtet, mehr oder weniger komplett zur Disposition gestellt haben. Man kann auch davon muten, vielleicht mischt man sich da zugunsten der CSU in den Wahlkampf ein, aber schwer zu beurteilen. Vielleicht sind es einfach nur rein privatwirtschaftliche Interessen, warum man es macht.
Aber zum Haushalt selber, also ich kenne das aus anderen Städten und Gemeinden so, dass die teilweise wirklich erst im Jahr, für den der Haushalt quasi gilt, irgendwann im März, April, Mai, Juni, teilweise im Herbst den Haushalt beschließen. Ist es so schlimm, wenn der Haushalt nicht jetzt beschlossen wird?
Es geht vor allem so Geschichten wie Stellenbewilligungen und man hat da grundsätzlich den Eindruck, dass insgesamt nichts mehr vorwärts geht. Also so, ich will jetzt der Gertrud mal Schwarzfischer nichts unterstellen, das ist eine integre und sicher fleißige Person, aber irgendwie als Oberbürgermeisterin, jetzt in den letzten Monaten gelegentlich habe ich den Eindruck, sie hat einfach keinen Bock mehr, also weil einfach nicht mehr wirklich was passiert, nichts mehr entschieden wird. Und für Regensburg ist es schon sehr ungewöhnlich. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass nicht im Dezember eine Haushaltsdebatte im Stadtrat war. Das ist schon ein ziemliches Novum.
Aber an wen liegt es, dass kein Haushalt beschlossen wird? Weil eigentlich könnte man ja meinen, gut, die setzen sich jetzt alle an einen Tisch, dann hat jeder irgendwie seine Punkte, die ihm wichtig erscheinen. Da gibt es ja jetzt schon rote Linien, irgendwie, dass die Grünen die Saarlander Wegenbrücke nicht wollen. Da gibt es ja auch andere Punkte, aber eigentlich könnte man sich ja an einen Tisch setzen und zumindest für ein Jahr noch einen Haushalt irgendwie hinbekommen, oder?
Könnte man. Ich denke mir zum Beispiel, sie könnte ja durchaus mit den Grünen verhandeln. Ich habe da auch mit Leuten gesprochen und es gäbe ja Möglichkeiten. Okay, die Saarlander Regenbrücke ist für die Grünen quasi nicht verhandelbar und die Oberbürgermeisterin kann die aber auch schlecht aus dem Haushalt rausstreichen. Aber man könnte ja, nachdem im März sowieso Kommunalwahlen sind, könnte man ja ein Moratorium bis März zum Beispiel einbauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Grünen dem grundsätzlich verweigern würden. Bei der CSU sehe ich das Problem, dass das einfach ein strategisches Verhalten ist, weil eben bald die Kommunalwahl ansteht und man einfach schon zeigen will, mein Gott, mit dieser SPD-Oberbürgermeisterin und mit der SPD an sich, schaut euch an, was das für ein Chaos ist. Zum Glück haben wir jetzt eine Kandidatin, die dann diese Stadt ganz perfekt auf den richtigen Weg führt. Also ich kann das nur daran festmachen, wir hatten ja die Debatte um den Nachtragshaushalt, wo die CSU am Anfang auch nicht zugestimmt hat. Und ein Grund war diese Spende an CI. Das sind 30.000 Euro. Das ist für eine Stadt wie Regensburg mit einem Haushalt von 1,2 Milliarden, ist das bedeutungslos, vollkommen bedeutungslos. Und der andere Punkt, den sie sich noch gesucht haben, war irgendwie, dass sie jetzt plötzlich gegen den Plan sind, aus dem alten Rehwerkgebäude ein drittes Rathaus zu machen. Und da hat die CSU die ganze Zeit mitgestimmt, die ganze Zeit. Und plötzlich, weil wahrscheinlich das mit der CIA-Spende allein nicht gereicht hat, hat man sich das dann noch gesucht. Das waren zwei Punkte, um den Nachtragshaushalt nicht zuzustimmen, wo die OB dann letztlich nachgegeben hat, weil es gesagt hat, es ist nicht so bedeutungsvoll, ob das jetzt drin steht oder im neuen Haushalt. Aber daran lese ich ab, dass die CSU das aus wahltaktischen Gründen macht und nicht der Sache wegen.
Vielleicht nochmal, um die Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt die erste Folge, die Premiere-Folge, so ein bisschen auch noch abzuholen, wo wir eigentlich in der Kommunalpolitik herkommen. Du hattest am Sonntag Joachim Wohlbergs zu Gast. Du hast ja beim Ghost Town Radio in der Sendung, die heißt Regensburg Analog, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, wo er dann auch sowas Ähnliches wie hier macht. Große Hörempfehlung gibt es jetzt auch auf Soundcloud. Kann ich dann auch noch in die Shownotes mit reinpacken. Und dort war Joachim Wohlbergs zu Gast, der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Regensburg. Und dort habt ihr ja auch, glaube ich, drüber gesprochen gehabt, wie Verwaltung funktioniert, wieso die aktuelle Situation in Regensburg ist. Und ich glaube, wichtig, um auch diesen Wahlkampf so ein bisschen zu verstehen, wo man auch herkommt, wäre eigentlich die Wahl 2014. Vielleicht da auch nochmal zur Herleitung. Regensburg hatte ja 18 Jahre lang Oberbürgermeister Hans Scheidinger. Und dann gab es ja einen Erdrutschsieg des Kandidaten Joachim Wohlbergs. Vielleicht magst du uns da so ein bisschen noch mit hinnehmen ins Jahr 2014. Ich bin da noch so ein bisschen zu jung, um das in allen Details mitgenommen zu haben.
Der Hans Scheidinger, das muss man ja sagen, der war 18 Jahre mehr oder weniger ein allmächtiger Oberbürgermeister, die meiste Zeit tatsächlich auch, also zwei Perioden mit absoluter CSU-Mehrheit, dann eine große große Koalition mit der SPD. Ich glaube, so war es, oh Gott, nicht, dass ich jetzt noch was Falsches erzähle. Aber auf jeden Fall, und egal, was man über den Hans Scheidinger sagen mag oder von ihm halten mag, als Oberbürgermeister war er auf jeden Fall fähig. Der wusste, wo er hin wollte, und der hatte seine Verwaltung im Griff. Was er nicht im Griff hatte, war die CSU irgendwann. Die haben sich dann über eine, sage ich mal, Rechtslastigkeitsaffäre, ich glaube, das war der Begriff, dann mal im Kommunalwahlkampf 2008 ewig lang rumgestritten, wer der größere Nazi oder wer der größere Antifaschist ist. Und dadurch haben sie die absolute Mehrheit verloren, haben sich zum Teil gespalten, und das hat die CSU im Grunde genommen erst einmal nachhaltig beschädigt, was dazu geführt hat, dass zunächst eben dann eine große Koalition gab, in der war der Joachim Wohlbergs Sozialbürgermeister. Und Sozialbürgermeister ist ja ganz grundsätzlich, man sieht ja jetzt die CSU-OB-Kandidatin, jetzt ist auch Sozialbürgermeister, das ist immer ein gutes Sprungbrett.
Jetzige Oberbürgermeisterin,
die jetzige, war
Sozialbürgermeisterin.
Genau, die war auch Sozialbürgermeister. Ist immer ein gutes Sprungbrett später für das OB-Amt, weil du hast häufig schöne Fotos mit Seniorinnen, denen du zum Geburtstag Blumensträuße überreichst, oder mit Kindern. Also da kann man schon gut punkten. Du kommst häufig in den Medien vor. Genau, und der Joachim Wohlbergs, auch über den mag man sagen, was man will, aber was er auf jeden Fall kann, ist so für Regensburger Politikverhältnisse, ist er ein sehr guter Rhetoriker, der kann die Leute gut mitnehmen, der kann auch Versammlungen rumreißen, das habe ich innerhalb der SPD schon erlebt, der ist schon totgesagt gewesen mehrfach, und dann ist er doch wiedergekommen, und dem hatte der CSU-Kandidat, der Christian Schlee, einerseits recht wenig entgegenzusetzen, und zum anderen hat den irgendwann auch der eigene Oberbürgermeister, der Scheidinger, hat den beschädigt. Ich glaube, der Christian Schlegel wollte mal eine U-Bahn durch Regensburg bauen, und ich glaube, das war dann eben Scheidinger oder Bustunnel oder sowas, und das hat der Scheidinger halt, glaube ich, er hat es wirklich nur deswegen, hat er da dagegen geredet, weil er es für komplett blödsinnig gehalten hat. Und das war mit ein Grund, dass er da so beschädigt wurde. Und es gab überhaupt in der Stadt nach 18 Jahren CSU, glaube ich, auch so eine Wechselstimmung. Und das war dann so, der Joachim Wohlbergs wäre um 18 Stimmen, wäre fast im ersten Wahlgang schon als Oberbürgermeister durchgegangen. Also es hätte fast nicht mal eine Stichwahl gegeben. Und die Stichwahl hat er dann halt klar gewonnen.
Mit 70,1% habe ich da stehen.
Es war irre, also es war schon. Und ja, Jetzt könnte man in verschiedene Richtungen weitererzählen. Es kommt jetzt drauf an, wo wir hinwollen damit. Also es hat halt nicht lange gedauert, sagen wir es mal so. Denn er ist dann letztlich über eine Parteispenden-Korruptionsaffäre gestolpert, die für ihn bis heute noch, also fast 10 Jahre später, noch nicht ausgestanden ist. Da steht jetzt, das ist die Neuauflage des allerersten Prozesses von zweien, die gegen ihn geführt wurden, noch an. Er ist jetzt auch vorbestraft wegen Vorteilsnahme und wegen Bestechlichkeit. Im Zuge all dessen, also da aus dieser Parteispendenaffäre, ist eine Spaltung der SPD ist daraus entstanden. Also Leute, die zu Joachim Wolbergs mehr oder weniger gestanden sind, das war die entscheidende Frage. Daraus ist die Brücke entstanden, die momentan mit genauso vielen Stadträten im Stadtrat sitzt wie die SPD. Wo aber bislang eigentlich kaum die Möglichkeit bestand, auch wirklich aufgrund persönlicher Zerwürfnisse und Verfeindungen, dass SPD und Brücke zusammenarbeiten würden. Das hat dann auch Auswirkungen auf die jetzige Stadtratsperiode wieder gehabt, weil da hätte einiges anders laufen können, aber das stand aufgrund vor allem persönlicher Geschichten nicht zur Debatte. Und das andere, es hat ja einen sachlichen Grund, du kannst eigentlich nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, wo die führende Figur mehrfach vorbestraft ist. Es geht eigentlich schon aus politischen Gründen nicht.
Wo sie eigentlich ideologisch ja das sehr nah beieinander steht.
Sehr nah. Ich finde auch, dass die Brücke im Stadtrat mittlerweile gute Arbeit macht. Die bohren an den richtigen Punkten oft genug nach. Und letztlich ist es, sage ich mal, in weiten Teilen auch SPD-Politik. Das würde natürlich die Brücke weit von sich weisen. Aber das ist schon so.
Also. Für mich wirken die so ein bisschen wie die Grünen gerade auf Bundesebene. Also immer wenn die Regierenden in der Patsche stecken, dann kommt die Brücke und hilft denen aus, zum Beispiel beim Nachtragshaushalt, wo sie dann auch einfach zugestimmt haben.
Die würden auch beim Haushalt zustimmen, haben sie gesagt, weil es geht ja erst einmal darum, dass es weiter funktioniert. Und der Joachim Wolbergs, mit dem habe ich darüber gesprochen, und der hat gesagt zu mir, die politische Debatte führt man bei den einzelnen Sachentscheidungen und dem Haushalt. Also wenn es jetzt nicht völlig daneben ist, dann stimmt man dem zu, um einfach das weitere Funktionieren der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten. Und das andere macht man dann bei den einzelnen Beschlüssen. Aber man führt nicht jetzt die, das würde er jetzt auch für die Salener Regenbrücke sagen, man führt nicht die Debatte über die Salener Regenbrücke beim Haushalt. Kann man sicher auch anders sehen, aber das ist so sein Punkt. Und drum würde die Brücke immer dazu stimmen. Und natürlich will man sich auch als so der konstruktive Part so im Stadtrat, konstruktiv, verlässlich, mit uns kann man zusammenarbeiten. Das ist ja das Image, mit dem man antritt, so dass man da so ideologiefrei und so ist.
Ich meine, das, was dann passiert ist, auch mit der Spendenaffäre, hatte ja auch Auswirkungen auf die letzte Kommunalwahl 2020. Joachim Wolbergs konnte damals noch als Oberbürgermeisterkandidat antreten, für die Brücke dann. Okay. Kann es ja mittlerweile nicht mehr, weil es da, glaube ich, eine Gesetzesänderung gab des Freistaates. Okay. Deswegen kandidiert ja jetzt für die Brücke Thomas Turow. Und da gibt es natürlich dieses Problem. Dann hattest du natürlich mit Gertrud Malz-Schwarzfischer teilweise ja dann auch den Oberbürgermeister vertreten hat, die für die SPD angetreten ist. Und gleichzeitig eine Astrid Freudenstein, die jetzt auch kandidiert, die auch voller Ambitionen in diese Wahl gegangen ist, und die Grünen, die ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt, das glaubt man heute gar nicht mehr, aber auch im riesigen Hoch waren auf Bundesebene, auf Landesebene und dann natürlich auch in Regensburg.
Das ist die zweitgrößte Fraktion im Stadtrat.
Ne? Ja, also auch eine sehr spannende Wahl, die wir damals hatten. Hast du damals erwartet, dass es so ausgeht, wie es ausgegangen ist?
Puh, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass die Gertrud Malz-Schwarzfischer gegen die Astrid Freudenstein dann nachher in der Stichwahl gewinnt. Und ganz ehrlich, im ersten Wahlgang war ich mir auch nicht sicher, wie viele Stimmen der Joachim Wolbergs da holen würde, weil der Joachim Wolbergs war ja als Oberbürgermeister wirklich extrem beliebt. Er hat ja auch in der Stadt vieles so angepackt auf eine Art, die man nicht gewohnt war. Das trifft ja zu, wenn die Leute sagen, in der Stadt hat sich damals einiges geändert. Das war der positive Teil seiner Hemdsärmeligkeit, und der negative Teil seiner Hemdsärmeligkeit hat ihn das Amt gekostet. Ja, und dann, ich war, also wer von den dreien, mal Schwarzfischer, Wolbergs oder Freudenstein, es dann tatsächlich packt, da wäre ich mir nicht sicher gewesen. Das eine war halt, beim Joachim Wolbergs haben wir gedacht, ja, was ist, wenn der gewählt wird? Er war ja da schon suspendiert. Dann ist er gewählt, weil er gewählt werden darf. Und dann kommt gleich wieder die Landesanwaltschaft ums Eck und suspendiert ihn halt wieder vorläufig, weil er einen riesen Korruptionsprozess damals noch an der Backe hatte. Der war ja noch nicht verurteilt. Was mich dann echt überrascht hat, ist, dass es in der Stichwahl so knapp zwischen der Astrid Freudenstein und der Gertrud Malz-Schwarzfischer ausgegangen ist, weil, glaube ich, außer den Freien Wählern und der FDP alle die Wahl von Malz-Schwarzfischer empfohlen haben. Und was natürlich auch ein Ausfluss der ganzen Affäre war, ist, dass zwar die Malz-Schwarzfischer SPD-Oberbürgermeisterin war, aber ohne eigene SPD-Mehrheit. Also die haben 6 Stadträte reingebracht und wenn man es rein von den Stimmen sieht, haben die sogar weniger Stimmen gehabt als die Brücke, die SPD. Ja. Also gleich viel Stadträte, also die hat es richtig böse erwischt. Die sind ja von 17 Stadträten auf 6 abgestürzt. Ja. Die Grünen, glaube ich, haben 11, die, glaube 11 haben es. Und die CSU hat 12, so müsste es ungefähr sein. Dann haben wir ja noch drin den Jakob Friedl, genau mit der Liste Riebesel. Wir haben zwei Rechtsextreme von der AfD drin. Wir haben mittlerweile die BSW-Stadträtin, die vorher noch Linke war, drin.
3 von der ÖDP.
3 von der ÖDP, 3 von den Freien Wählern und dann noch einen von der Partei, die Partei, den haben wir auch noch. Ich glaube, ach ja, und die CSB, der war Bestandteil der Koalition, der Christian Janele, das vergesse ich immer. Genau, da können wir jetzt dann auch gleich gerne auf die Koalition kommen, weil es ist ja auch lustig gewesen, was wir dann am Ende für eine Koalition daraus gehabt haben.
Ja, ja, da war es ja ganz spannend, weil die SPD und die Grünen ja zuerst miteinander verhandelt haben, um quasi so eine gemeinsame Grundmehrheit zu bekommen für die anstehenden Koalitionsverhandlungen. Und am Ende ist man dann mit einer Koalition rausgekommen aus CSU, SPD, FDP, Freiwähler, CSB, also eigentlich bis auf die AfD so die konservativste Mehrheit, die man zustande bekommen kann, ohne das irgendwie zu werten. Wie ist das zustande gekommen?
Werbung.
Werbung in eigener Sache. Hinter diesem Projekt hier steht kein Verlagshaus, keine Partei und auch kein Verband. Ich betreibe den Podcast und Blog selbst. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast teilt oder ein Abo auf Substack abschließt. Wie ihr das Projekt unterstützen könnt, packe ich euch in die Beschreibung der Podcast-Folge. Viel Spaß beim restlichen Gespräch.
Werbung Ende.
Also das eine war, ne, also die war, das, was ich vorhin schon gesagt habe mit SPD und Brücke, das war nicht, dass die irgendwie zusammenarbeiten in der Koalition, das war nicht zu machen. Sehen die einzelnen Beteiligten unterschiedlich, aber es war halt faktisch so, das ist nicht gegangen. Und bei den Grünen gab es ja ganz stark, also das heißt, du hast eigentlich, wäre sehr schwierig gewesen, eine Mehrheit zusammenzubauen abseits der CSU. Das wäre wirklich sehr schwierig gewesen, da hätte man die Einzelstadträte gebraucht, also die Partei, Jakob Friedl von der Liste Riebesel und die Irmgard Freihofer die ÖDP, die hätte man so mit ins Boot holen müssen. Das war, glaube ich, der Gertrud Malz-Schwarzfischer zu heikel mit denen. Und die Grünen haben sich aber eingebildet, wir brauchen unbedingt eine Mehrheit abseits der CSU. Und da haben sie immer wieder in meinen Augen Gründe gefunden, warum man jetzt mit der CSU nicht zusammenarbeiten könnte. Das war auch strategisch in meinen Augen, haben sie es echt ganz schlecht gemacht. Also das war einfach schlecht verhandelt. Und die haben auch unterschätzt, dass die Gertrud Malz-Schwarzfischer doch schon lange in der SPD ist und die wissen zumindest, wie man irgendwas dann so Koalitionsverhandlungen, glaube ich, das kann sie. Und dann hat sie halt, ohne dass die Grünen das mitbekommen haben, eigentlich alles schon mit der CSU mal unter Dach und Fach gebracht und dann haben sie die Grünen irgendwann nochmal angerufen und dann war die andere Mehrheit halt fertig. Und warum ich vorhin Christian Janele erwähnt habe, weil sie hatten ja nur eine Stimmenmehrheit die ganze Zeit. Und darum wollte ich eigentlich immer, dass man diese Koalition die Janele-Koalition nennt, damit jeder weiß, diese Koalition hängt an Christian Janele. Also jetzt nichts gegen Christian Janele, aber ich kann mich noch erinnern, als der nicht mitregiert hat. Und wenn der eine Haushaltsrede gehalten hat, sind die Leute rausgegangen, haben laut gelacht, also oder gescheppert. Also den haben es vorher viele einfach überhaupt nicht ernst genommen und plötzlich ist er Bestandteil der Regierungskoalition einfach nur, weil es halt anders nicht gegangen ist. Ne? Und einerseits war die Gertrud Maltz-Schwarzfische sehr geschickt, dass sie eine Mehrheit zusammen bekommen hat. Andererseits ist halt das schon, ich meine, es hat sich halt herausgestellt, dass das ein Riesenproblem war. Sie hat im Endeffekt der CSU das Sprungbrett gebaut, auf dem sie wahrscheinlich jetzt bei der nächsten Wahl die Oberbürgermeisterin stellen. Also ich bin da jetzt, ich sehe da momentan nicht, dass ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin eine Chance hätte, weil die CSU hat es ein bisschen so gemacht, wie sie es ja immer machen, in Bayern die Opposition und im Bund mitregieren, immer ein bisschen beides. Und diesen Spagat haben sie hier eine Weile sogar in Regensburg geschafft, weil da haben sie dann ein paar Einzelstadträte gehabt, die haben dann quasi quergeschossen gegen Dinge, die man im Koalitionsvertrag vereinbart und beschlossen hat. Und die haben dann anderweitig wieder quergeschossen. Also ich sage nur die Bernadette Dechand im Stadtosten, da ist so mal ein Containerdepot für die DB gegangen, das ist beschlossen gewesen und dann plötzlich kommt die Bernadette Dechand ums Eck und organisiert da draußen eine Bürgerbewegung dagegen und sagt, da reichen wir jetzt Klage ein. Oder es hat so Sachen gegeben wie die Verkehrsberuhigung am Hauptbahnhof, wo die CSU zwar immer mitgestimmt hat als Koalitionsräson, so haben sie dann gesagt, aber wir sind dagegen. Das ist auch sehr, ein sehr geschickter Schachzug. Oder das große Thema, ne, die Stadtbahn, die für Regensburg hätte gebaut werden sollen. In meinen Augen ein Riesenfehler, dass das nichts geworden ist. Völlig unabhängig davon, dass ich jetzt auch nicht so das größte Vertrauen in die Stadtplanung hier habe. Aber ich denke, man muss mit irgendwas mal anfangen, um irgendwie den Sprung auf ein anderes ÖPNV-System zu schaffen. Weil man sieht, wie es in anderen Städten ist, wie die das nicht haben. Das Wiesbaden, einzige Katastrophe. Genau, und das haben sie ja wirklich so kurz vor knapp eigentlich, muss man sagen, ganz bewusst sabotiert. Ja, sind der OB so regelrecht in den Rücken gefallen. Und also das war eine ganz üble Tour, kannst du halt nicht machen, wenn du in der Koalition miteinander bist. Und dann hat die OB halt nach dem Ganzen mehr oder weniger, aber vor allem auf Druck der Partei, ich glaube nicht, dass es ihre Entscheidung war und die Partei hat das schon viel länger gefordert, hat es die Koalition mit der CSU aufgekündigt, wo man sich jetzt im Nachhinein fragen muss, auch warum hat es das eigentlich gemacht, weil ich sehe nicht, dass dann wahrnehmbar anders politisch entschieden worden ist, sondern im Gegenteil, dass eher ein bisschen mehr Chaos herrscht.
Aber wenn man sich den Koalitionsvertrag von damals so anschaut, ich habe es letztens für einen Beitrag gemacht, der ist ja wirklich sehr progressiv gewesen. Also von Verkehrsberuhigung Altstadt über Stadtbahn, was ja auch sehr fest drin verankert war, mehrere Projekte auch, um den Radverkehr zu stärken. Lauter Projekte, die ja wirklich eine sehr progressive Handschrift hatten. Gut, da gab es auch Sachen wie Katzen kastrieren und man will prüfen, ob man ein Opernhaus nach Regensburg bekommt. Da liest man dann schon auch die Handschrift, von wo das gekommen ist. Aber an sich war das ja ein unfassbar progressiver Koalitionsvertrag. Hätte das nicht eigentlich allen Beteiligten damals schon seltsam vorkommen sollen?
Es hätte der Oberbürgermeisterin der SPD seltsam vorkommen müssen, dass die CSU das unterschreibt. Und ich glaube, die CSU hätte alles unterschrieben damals. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber da stehen ja ein paar Sachen drin. Sowas unterschreibt eine CSU normalerweise nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, die CSU hätte alles unterschrieben. Und um sich dann nachher, wie sich ja herausgestellt hat, in den meisten Bereichen sowieso nicht dran zu halten oder das nicht mit umzusetzen. Das sieht man jetzt wird auch gegen die Verkehrsberuhigung wieder geschossen. Das mit dem Radverkehr wird sowieso dauernd in Frage gestellt. Da wird es auch bei einer Stadtregierung unter Führung von Astrid Freudenstein wieder einen gewissen Rollback auch geben, bin ich fest davon überzeugt. Das hätte man schon wissen können. Das hätte man wirklich wissen können. Also ich persönlich würde sowas aber echt, also die Grünen haben jetzt eigentlich eine gute Arbeit im Stadtrat gemacht. Aber dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, das liegt schon auch daran, dass die damals gemeint haben, wir schaffen das, die OB dazu zu zwingen, eine Mehrheit abseits der CSU auf die Beine zu stellen. Und da haben sie sich vollkommen verschätzt. Und wenn man sich vorstellt, wir hätten jetzt eine schwarz-rot-grüne Koalition gehabt und die CSU hätte dasselbe gemacht, dann wäre ein ganz anderes Druckmittel gegenüber der CSU da gewesen, weil von davon ausgehend hätte es das dann schon geschafft, dir wechselnde Mehrheiten zu organisieren. Jetzt einfach dann zur CSU sagt, wisst was? Und jetzt ist uns egal, wie ihr abstimmt. Ich organisiere mir jetzt wirklich für jeden Beschluss meine Mehrheit. Weil da hättest du die Brücke ja auf einem anderen Weg mit ins Boot holen können. Du musst nicht mit den Koalitionen sitzen. Die hätten da mit Sicherheit mitgemacht. Dann sähe die Situation heute vollkommen anders aus, als sie jetzt aussieht.
Aber hätte man das nicht eigentlich schon, also im vergangenen Jahr ist ja dann die Koalition an der Stadtbahnfrage, offiziell war das dann irgendwie der letzte Grund, um das platzen zu lassen. Hätte man das nicht eigentlich schon im vergangenen Jahr machen können? Also dass beispielsweise die SPD sich da mit den Grünen und allen, die irgendwie noch im Stadtrat vertreten sind, an den Tisch setzen und sagen, okay, tut uns leid, wir versuchen jetzt irgendwie wieder so einen Rahmen zu setzen, in dem wir gemeinsam zusammenarbeiten können. Also das war ja auch auf Bundesebene bei der Ampel ja dann so eine Forderung, die im Nachgang kam, als denen der Haushalt geplatzt ist, wo alle Beteiligten gesagt haben, es wäre eigentlich besser gewesen, wir hätten uns nochmal an den Tisch gesetzt, hätten die Projekte gefunden, für die wir noch einstehen und dann hätte man das in Ruhe zu Ende bringen können. Wäre das nicht eigentlich auch was in Regensburg gewesen?
Also ich glaube, ich habe damals sogar relativ unverhohlen schon relativ früh irgendwann geschrieben, dass Zeit wird, eigentlich diese Koalition aufzukündigen. Aus der Partei gab es diese Forderung sowieso, aber Partei und Fraktion waren ja quasi, das war ja, die waren ja wie Hund und Katz, muss man ja so sagen.
Also, du bist jetzt von der SPD.
Ja, von der SPD, genau. Also die haben ja den Thomas Burger als Fraktionschef und wahrscheinlich auch die meisten anderen in der Fraktion, den war die Partei im Grunde genommen herzlich egal. Und wenn man dann entweder die OB oder den Thomas Burger gefragt hat, warum man sich das bieten lässt, dann haben die Verantwortung dafür jeweils auf den anderen geschoben. So eine schwache Oberbürgermeisterin, so einen schwachen Fraktionschef. So ist es gewesen, wenn man die Leute darauf angesprochen hat. Und irgendwann, also und als sie sie dann gekündigt haben, die Koalition, haben wir gedacht, und jetzt steht sie ja genauso da, als ob sie jetzt beleidigt wird, weil das mit der Stadtbahn nichts geworden ist. Jetzt braucht es auch nicht mehr aufkündigen, weil jetzt ist das größte Projekt, das ihr vorhattet. Und das ist ja über Jahre schon vorher verfolgt worden. Und das ist jetzt deswegen an die Wand gefahren. Das ist jetzt, jetzt kannst du es ja sein lassen. Und ich weiß noch, die OB hat damals gesagt, es werden jetzt Dinge anders entschieden werden. Also wo man sich gedacht hat, ja, jetzt wird die SPD quasi irgendwie auch in ihrem Sinne sichtbare Politik hier machen. Also das ist ja nicht geschehen. Das Einzige, was vielleicht geschehen ist, was mit der CSU in der Koalition nicht gegangen wäre, ist, dass das Obermünsterviertel verkehrsberuhigt wurde. Aber ansonsten, ich sehe nichts, wo die SPD jetzt speziell auch davon hätte profitieren können. Und das ist ja, sollte ja im Hintergrund von solchen Überlegungen vielleicht auch stehen, ne, dass eine politische Strategie dahinter steht. Aber im Grunde genommen muss man sich schon fragen, wenn sich jetzt SPD-PolitikerInnen hinstellen und jetzt gerade mit dem Wahlkampf anfangen und dann sagen, und das gehört Macht in der Stadt und das gehört Macht in der Stadt, dann möchten wir ihnen immer auf die Schulter klopfen. Übrigens, ihr stellt die Oberbürgermeisterin, ne? Und ihr regiert ja eigentlich auch, ne? Also super Ideen, ne? Habt ja nur ein paar Jahre Zeit gehabt, die umzusetzen.
Aber wenn du jetzt so unterm Strich auf die letzten 5 Jahre sind es ja jetzt, 5,5 Jahre blickst, dann höre ich immer 2 Perspektiven. Die eine Perspektive ist die zu sagen, es kam Corona, es kam der Krieg in der Ukraine, der natürlich auch große Auswirkungen auf Regensburg hatte. Und dafür, was alles passiert ist, ist es eigentlich eine ganz ordentliche Performance gewesen. Also die Stadt ist nicht in Anarchie ausgebrochen. Die andere Sichtweise sagt dann, eigentlich ist die Saat für alles in den ersten 3 Jahren noch in der vergangenen Periode gesetzt worden, als Joachim Wohlbergs Oberbürgermeister war. Und das, was jetzt alles noch an Projekten kam, ist eigentlich nur noch die Ernte davon gewesen. Was ist da deine Sichtweise?
Also ich glaube auch, dass die Oberbürgermeister und die Koalition das mit Corona in Regensburg ganz gut hingekriegt haben. Also das haben sie gut gemacht. Das kann man nicht bestreiten, weil du hast in anderen Städten schon zum Teil auch mehr Chaos gegeben, gerade mit so Impfzentren und so, ja, und Geschichten alles. das ist wirklich gut gemacht worden. Das kann man nicht in Abrede stellen. An neuen Projekten wüsste ich jetzt nicht groß was. Fällt mir jetzt spontan wirklich nichts ein, was diese Koalition speziell aufs Gleis gestellt hat. Ich meine, die Astrid-Freudenstein nimmt immer für sich in Anspruch, dass sie den Sportpark Ost irgendwie, weil sie jetzt Sportbürgermeisterin ist, dass der von ihr stammen würde. Tatsächlich stammt es noch von Joachim Wolbergs. Die SPD versucht sie auch immer für sich zu beanspruchen. Und gelingen wird es am ehesten der Astrid-Freudenstein, weil die da geschickter ist. Auf der anderen Seite ist er nicht voll kaputt gemacht worden. Ne? Also Regensburg hält es schon mal aus, dass man erst irgendwie eine Regierungskrise hat, weil ein Oberbürgermeister wegen Korruption verhaftet wird und dass man dann eine Stadtspitze hat, wo es einfach der führenden Person an Führungskompetenz mangelt. Also ich halte die Gertrud Malt-Schwarzfisch, ich habe es vorher schon gesagt, für fleißig, für integer, für so persönlich sehr umgängliche Person, und das wäre wahrscheinlich eine gute Bürgermeisterin gewesen und auch eine gute Sozialreferentin. Aber als Oberbürgermeisterin brauche ich eine eigene Vorstellung davon, wo ich hin will, und die Durchsetzungsfähigkeit, mit der Faust auf den Tisch zu hauen und sagen, ja, ihr Ämter hört jetzt auf mit eurem Streit, wir wollen dahin und ihr macht jetzt alles, damit wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Weil manchmal hat man ja mittlerweile den Eindruck, in diese Stadtverwaltung besteht aus lauter kleinen Königreichen, die irgendwas machen. Ich habe mit Leuten in der Verwaltung gesprochen, die sagen dir sowas wie, es ist ja nicht so, dass wir absichtlich gegeneinander arbeiten, aber jeder macht so seins und kommt zu einem Ergebnis, und dann legt man die beiden Ergebnisse nebeneinander und die widersprechen sich. Das hat natürlich ein bisschen, ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass nach dieser ganzen Korruptionsaffäre und den Ermittlungen in weite Teile der Stadtverwaltung hinein, wo zwar nichts rauskommen ist, aber die Leute sind als Zeugen vernommen worden, da hat es Verdächtigungen und alles Mögliche gegeben, aber dass auch aufgrund dessen sich keiner mehr traut, jetzt so ein Referent oder eine Amtsleiterin oder irgendwas einfach mal selber zu sagen, das entscheide ich jetzt im Rahmen meiner Kompetenz, wir machen das so und so, weil jeder die Angst hat, dass ihm das vielleicht irgendwann, dass ihm ein Strick draus gedreht werden könnte. Also ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, das hört man auch immer wieder. Aber so, also ich finde schon, dass irgendwie in gewissen, nicht so im Gros in der Verwaltung, aber bei einigen Spitzenpositionen gehört da mal sauber aufgeräumt. Also es kann echt nicht sein, dass da so eigenmächtig Entscheidungen getroffen werden, zum Teil gegen die Oberbürgermeisterin, dass die wirklich mehr oder weniger sabotiert wird, in dem, was sie politisch sagt.
Ich meine, das extremste Beispiel, was mir jetzt einfällt, du kennst wahrscheinlich weitere, war damals beim Thema Stadtbahn, wo man dann wirklich auf die Schlussgerade eingebogen ist und kurz vor der Abstimmung war mit der Europawahl zusammen und auf offener Bühne dann der Wirtschaftsreferent und die Oberbürgermeisterin beide unterschiedlich beantwortet haben, ob das Projekt eigentlich finanzierbar ist oder nicht.
Das war schon ziemlich krass, ja. Also, und da haben sich dann auch Leute gefragt, ob das wirklich vom Referenten Absicht war. Keine Ahnung. Eigentlich habe ich den immer eher für einen Stadtbahnbefürworter gehalten, den Georg Barfuß. Aber ich meine, immer so nach dem erkläre nichts mit Verschwörung, was mit Dummheit hinreichend erklärt ist. Ich kann mich halt noch daran erinnern, wie die OB dann gesagt hat, so und so hat sie das abmoderiert, dieses Hin und Her, das gesagt hat, da sollten wir uns mal vertiefter drüber unterhalten. Dann habe ich mir gedacht, naja, das sollte man halt vielleicht vorher machen. Vielleicht sollte man sich vorher vertieft über Dinge unterhalten, über Fragen unterhalten, die auf der Hand liegen. Ja, das ist, ich weiß es nicht, was das für eine Nummer war. Also es gibt ja alle möglichen Skurrilitäten in dieser Stadt. Das ist so, das hat damit angefangen. Ich weiß mal, wo sie im September die Treppen abgesperrt haben, damit niemand ausrutscht. Da hat es dann nicht mal geschneit. Aber das war, keine Ahnung, was das sein sollte. Mir hat jetzt jemand erzählt, es ist wohl so, dass sie einfach zu wenig Leute haben bei diesem Winterdienst, was jetzt dazu geführt hat, dass sie jetzt nur noch die Hälfte der Treppen absperren, weil sie bräuchten quasi doppelt so viel Leute. Ne? So, ist das jetzt, was soll das? Ist das ein Ausfluss aus Duisburg, dass jeder Angst hat, oh Gott, na, ich werde jetzt für irgendwas verantwortlich gemacht und kriege Schadenersatzklage als Verwaltungsmitarbeiter. Es gibt halt leider auch so Rechtsprechung, aber es gibt halt auch, ja.
Aber um da irgendwie nach vorne zu schauen, auch beim Thema Verwaltung, glaubst du, da kann man substanziell was ändern, oder ist es einfach auch etwas, was sich eingeschlichen hat und wo man das Beste draus machen muss?
Ich glaube schon, dass man da noch was ändern kann. Es gibt ja jetzt auch ein paar Amtsleiter und Amtsleiterinnen, die sind neu, und du merkst auch, dass die engagiert sind und in die richtige Richtung gehen. Also da kann ich dann aber auch zum Teil nur davon ausgehen, was halt Leute sagen, die mit denen zu tun haben. Also zum Beispiel die Chefin vom Planungsamt hat wohl einen sehr guten Ruf, und zwar wirklich übergreifend. Also die hat den guten Ruf sowohl bei den Bauträgern wie auch bei so Mieterverbänden oder Genossenschaften. Also nicht nur Leuten, deren Interessen ja zum Teil nicht übereinstimmen. So jemanden gibt's.
Fleming heißt sie, oder?
Fleming, genau, die Tanja Fleming. Also das ist zum Beispiel, das ist für mich so ein Beispiel, wo ich die OB nicht verstanden habe, ist, dass sie zum Teil Posten, die halt vakant waren oder zur Neubesetzung anstanden, dass sie nicht geschaut hat, dass sie da jemanden hinsetzt, der auf ihrer Seite ist oder so, oder mit dem sie kann, sondern dass die zum Teil dann intern besetzt wurden. Ich glaube schon, dass das geht. Ich meine, das Problem ist, du hast am Anfang halt nach den 18-jährigen Scheidinger hast du eine Verwaltung gehabt, die halt auch, sag ich mal, von ideologisch so nach seinen Interessen ausgerichtet war, wo er mit der Stadt hin wollte. Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie besonders negativ, aber der hat sich die Verwaltung so aufgestellt über die Zeit, weil er selber aus der Verwaltung gekommen ist, dass das funktioniert hat. Und jetzt kommt die OB nicht aus der Verwaltung, aber es steht ihr ja auch frei, sich jemanden zu holen als persönlichen Referenten, als persönliche Referentin, die diese Kompetenz hat. Oder sich überhaupt jemanden an die Seite zu holen, in welcher Form auch immer, der das hat. Und dann mache ich das auch. Und das würde halt dazugehören. Ich denke mir halt immer, die SPD hat aber auch so ein gewisses Trauma, sich mit der Regensburger Stadtverwaltung ist möglicherweise nicht zu verscherzen, weil es gab ja hier die OB Christa Meyer, und die, wo dann quasi nach einer Periode wieder weg war, und die Legende ist ja immer, dass man sagt, das war die Verwaltung, weil die Verwaltung sie quasi fertig macht und sie sabotiert hat. Also ich bin ja da gar nicht dieser Meinung, aber ich finde, das lag an den politischen Konstellationen, die ist ja von der eigenen Fraktion auch sabotiert worden damals. Oder beschädigt worden. Also, aber deswegen legt man sie ungern mit der Verwaltung an. Und manchmal musste ich halt auch mit der Verwaltung anlegen. Und wenn ich Verwaltung sage, dann meine ich immer die Leute in den Spitzenämtern und vielleicht noch die dahinter in der zweiten Reihe. Weil das Gros der Verwaltung, die versuchen ja auch vernünftige Arbeit zu machen, aber das kommt halt nicht bis ganz nach oben, weil da jemand da ist, ja. Das machen wir jetzt so, weil wir es immer schon so gemacht haben.
Das ist ja spannend in Städten wie München und Nürnberg. Also, für die Verwaltung jetzt nicht im Detail kennen und wie die strukturiert ist. Es gibt ganz oben die Oberbürgermeisterin, und dann gibt es ja Referenten und Referentinnen, also für verschiedene Themenbereiche. In Regensburg zum Beispiel fürs Thema Wirtschaft und Finanzen. Dann gibt es irgendwie jemanden zum Thema Planung.
Recht.
Bildung. Und in Städten wie München und Nürnberg werden ja tatsächlich im Stadtrat gewählt. Also das sind auch
bei uns das politische Referentensystem, genau, ja.
Und in München oder Nürnberg ist es ja so, da gibt es eine Koalition. In München sind es die Grünen und die SPD. Und die teilen dann für sich quasi die verschiedenen Posten auf und besetzen die politisch. Was dann natürlich auch bedeutet, man hat dann eine Person, die ja schon mit einer gewissen Brille dann auch guckt, dass die Verwaltung in ihrem einzelnen Bestandteil irgendwie strukturiert wird. In Regensburg ist es ja, korrigiere mich gerne, so, da bewerben sich Leute drauf. Dann stellen die sich irgendwie im Stadtrat vor und dann stimmt man ab.
Naja, du hast ja zwei Bürgermeister, also die zwei Bürgermeisterin Ludwig Artinger und du hast die Astrid Freudenstein. Und die sind ja auch Referenten. Also die Astrid Freudenstein ist Referentin für Sport, für Jugend, Senioren. Der Ludwig Artinger ist so Referent für Umwelt oder ist für so Fuhrpark und diesen ganzen Winterdienst, solche Sachen zuständig. Also der hat im Endeffekt die gleiche Funktion wie der Kulturreferent in seinem Bereich. Also das hat man schon, und natürlich könnte man sich die Bewerber für die anderen Referentenposten zumindest auch so aussuchen, dass sie einem politisch nahe stehen. Das könnte man machen, ne? Parteipolitische Besetzung ist in anderen Referentendingern schwierig, weil da ist dann schnell so auch die Gefahr vor so einem Nepotismus da. Aber ja, dass man Referentenposten politisch besetzt, das ist erst einmal nichts Ungewöhnliches. Ursprünglich hat man ja das Referentensystem in Regensburg eingeführt und dadurch das Dezernentensystem ersetzt, weil die Dezernenten wären ja immer da gewesen, die musst du ja nicht wählen, damit man quasi die Leute auch auswechseln kann, wenn sie schlechte Arbeit machen und dass sie sich einer Wahl stellen müssen. Und es hat einerseits hat das Vor- und Nachteile, ne? Das, also klar, könntest du diese Leute theoretisch abwählen, aber mir ist jetzt eigentlich auch nicht bekannt, dass das jemals passiert wäre. Im Gegenteil, wir hatten ja früher den Kulturreferenten Clemens Unger und der war schlicht und ergreifend ein schlechter Kulturreferent. Der war ein schlechter Kulturreferent.
Und auch sehr skandalbesetzt.
Sehr skandalbesetzt. Und das, aber der, bei dem ist es zweimal passiert, dass ein Stadtrat aus dem Krankenstand in den Stadtrat geholt wurde, damit er eine Mehrheit zusammenbringt. Die haben einmal von der CSU einen auf der Bahre reingetragen, damit er mitwählen kann. Und dann ist er mal wieder gewählt worden, da hat der Joachim Wolbecks den Thomas Burger, der quasi an dem Tag frisch am Blinddarm operiert worden ist, auch in den Stadtrat geholt, damit sie die Stimmenmehrheit für den Clemens Unger wieder bekommen. So, obwohl man gesehen hat, ne, die Mehrheit im Stadtrat, die will denn nicht mehr. Ne? Also, wie gesagt, mir ist nicht bekannt, dass da einer nicht so lang verlängert wurde, immer bis er quasi den entsprechenden Pensionsanspruch gehabt hat. Das gibt es ja auch, also oft genug auch jetzt schon gegeben. Der letzte, der Finanz- und Wirtschaftsreferent, der Vorgänger vom Georg Barfuß, der Dieter Damminger, der hat dann noch die letzten paar Jahre, bis er das Pensionsalter erreicht hat, ist der noch verlängert worden. Und das hat schon häufiger gegeben. Das, ja. Also vielleicht haben Dezernenten auch nicht schlecht, ich weiß es nicht. Du kannst ja die theoretisch auch versetzen, wenn es da politisch nicht passen. Oder wenn du sagst einfach, der arbeitet nicht so, wie wir das politisch wollen, dann hast du ja als Chef, Chefin der Verwaltung die Möglichkeit, was zu unternehmen und einzuschreiten. Und das ist immer wieder das, wo man denkt, das ist bei mir von der Oberbürgermeisterin nicht erkennbar, dass das passieren würde. Dass man einfach mal dazwischen geht und einfach sagt, ich bin hier die Chefin und das wird so gemacht, wie ich es sage. Also so, das wäre doch nichts Ungewöhnliches. Ich bin ja nicht nur ich, der das vermisst, sondern das ist etwas, was wirklich durch die Stadt da geht, dass diese mangelnde Entscheidungsfähigkeit. Fast niemand sagt, dass die Gertrud Moltz-Schwarzfischer unsympathisch ist. Da habe ich eigentlich kaum jemanden gehört. Und aber dass das Oberbürgermeisterin nicht geeignet ist.
Würdest du sagen, wir haben jetzt eine Wechselstimmung, wie wir sie 2014 hatten?
Hin zur CSU dann quasi.
Das ist offen, es können auch andere sein.
Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine Wechselstimmung haben. Das würde ich gar nicht sagen, weil man nicht unbedingt weiß, wohin man wechseln soll, sondern eigentlich mag ich das gar nicht so offen sagen, aber wenn man mich fragt, und das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, ich sage, wenn die Astrid Freudenstein Oberbürgermeisterin wird, dann wird es mangels Konkurrenz. Weil ich hier, also gehen wir doch die Parteien mal durch. Ne? Die Astrid Freudenstein-Kemper ist Sozialbürgermeisterin, die ist in der CSU, die ist schon lange in der Politik aktiv. Sage ich mal, ist ein Medienprofi, kann auch sehr gut auftreten, kann gut reden, so. Und kann immer so ein bisschen damit wuchern, dass sie ja schon im Bundesverkehrsministerium gearbeitet hat, wobei man dann immer nicht dazu sagen darf, dass das beim Andi Scheuer war. Oder sie erwähnt ja gerne mal ihr Telefonbuch oder ihr Handy, wo die vielen Nummern drin sind von den ganzen Leuten, die man anrufen kann, wenn man irgendwas braucht und dass sie da ja quasi tippitoppi ist. So. Dann tritt gegen sie an der Thomas Burger. Thomas Burger, wo erstens einmal klar war, dass er in der Partei auf jeden Fall umstritten ist, ja, wo es erst einen anderen Kandidaten gab. Ich meine, das war alles ein glorreicher Auftritt wieder der SPD, so, dass man erst einen Kandidaten präsentiert und also gut quasi sagt, das ist unser Kandidat. Dann fragst du ja, mit wie viel ist denn der gewählt worden vom Vorstand? Ja, knapp ist gewesen. Und so, und dann stellt sich heraus, dass dann dieser Kandidat quasi, also dann wird da eine Kandidat beschädigt, der es eigentlich gedacht hat, er will es werden und den die Oberbürgermeisterin dann irgendwie will, dann kabbelt man sich ein wenig, dann wird es halt dann der Thomas Burger, der schon lange Fraktionschef, der jetzt Fraktionschef war, der immer wieder irgendwie eine bekannte Figur war in der SPD, der Aber immer wenn es um was gegangen ist, ne, Bundestagskandidat nicht die Mehrheit in der Partei bekommen, Bürgermeisterbesetzung, also da hat er damals unter Wolbecks den Kürzeren gegen die Gertrud Malz-Schwarzfischer gezogen. Und ich finde auch den Thomas Burger sympathisch. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wofür der politisch stehen soll in dieser Stadt und inwiefern der für irgendeinen Politikwechsel in der Stadt stehen soll. Und wenn der sich hinstellt und sagt, das muss in dieser Stadt so und so laufen oder so und so laufen, quasi sagt, es muss sich was verändern, dann ist sein Problem definitiv, dass man ihm immer sagen muss, die Oberbürgermeisterin kommt aus deiner Partei. Und du warst der Fraktionschef der Partei, die mitregiert hat. Warum ist denn das nicht passiert? Warum ist in diese Richtung wahrnehmbar nichts passiert? Also, er wird sich schwer tun, auch wenn er ein bekanntes Gesicht ist in der Stadt. Dann haben wir von den Grünen einen völligen Neuling. Die Helene Siegloch ist ein völliger Neuling. Also, die ist vielleicht kompetent oder so. Ich kann das gar nicht beurteilen. Wahrscheinlich kennen sie sich aus. Aber die ist auch bei den Grünen relativ frisch durchgestartet und dann OB-Kandidatin geworden. Aber die kennen, glaube ich, zu wenig Leute. Und ich glaube auch, dass sie von ihrer Art her, die ist nicht unsympathisch, aber das ist jetzt keine, die eine mitreißende Rede halten kann oder so, wo die Leute quasi, ja genau, die packt's aber, die packt an. Also so habe ich sie bisher jedenfalls nicht erlebt. So, und dann, wer theoretisch vielleicht auch eine Chance haben könnte, das ist dann der Thomas Turo, der Kandidat von der Brücke. Der hat ein verbindliches Auftreten, der kann relativ gut reden, der kennt sich aus, das kann man nicht absprechen und ist jetzt auch schon eine Weile Kommunalpolitiker.
Saß auch für die SPD im Stadtrat.
Genau, saß für die SPD im Stadtrat, also den kennt man auch. Ja, der ist vielleicht nicht so bekannt wie Thomas Burr, aber kennt man. Aber ich glaube, dass dann die Brücke dann doch wieder zu wenig Potenzial hat. Ich meine, vorhersehen kannst du das nie. Wir haben so viele OB-Kandidaten, das sind jetzt die in meinen Augen überhaupt eine Chance haben. Wir haben noch ein paar, also ich glaube 8 oder 9 haben wir, 8 oder 9 OB-Kandidaten. Den von der AfD habe ich ja abgeschossen irgendwie so. Also, aber das wären jetzt die eine Chance haben. So, man könnte die Astrid Freudenstein auch stellen, in meinen Augen. Da gäbe es schon Punkte, wo es mal lohnend wäre, wenn da ihr jemand gegenüber sitzt und mit ihr darüber eine Debatte führen würde. Aber ich sehe ja nicht, dass die geführt wird. Ich sehe keinen Kandidaten, keine Kandidatin, ich rede nicht von Negative Campaigning, sondern ich rede davon, dass man einfach mal über ein Thema diskutiert und dann fragt, ja, wie wollen Sie das jetzt genau machen? Ich erinnere mich an ein Video, wo sie sich hinstellt vor den Kaufhof und sagt, hier müssen, wenn es nach mir geht, abreißen und was richtig Schönes für diese Stadt machen. Und ich meine, also erstens, wenn wir was richtig Schönes für diese Stadt machen, dort, glaube ich, will ja jeder. Aber das Problem ist ja, dass niemand weiß, wie wir das Ding kaufen sollen. Das gehört irgendwie so einem dubiosen Kaufhof GmbH, es ist ja ein Riesenproblem. Das ist das Problem. Und wenn jemand darauf keine Antwort hat, wie man das kaufen soll, dann verstehe ich das, weil es schwierig ist. So, aber da könnte man sie angreifen, weil letztlich hat sie damit versucht, irgendwie so bei Leuten, die sich nicht auskennen, ja genau, endlich will da wer was machen. Ja, weil es gibt genügend Leute, die sich beim Thema Kaufhof nicht auskennen. Ich lese das immer in so Social-Media-Kommentaren. Die Leute haben keine Ahnung, wie das eigentlich ist mit dem Kaufhof. Aber der steht halt leer und ist zugesperrt. Da kehrt was machen. Dann kommt die erste Freundschaft. Machen wir was richtig Schönes für die Altstadt. Und statt, dass die von politischer Seite angegriffen wird, ist letzte Woche ein Video von Thomas Burger gekommen, der im Endeffekt genau das Gleiche macht. Also, wenn es nach mir geht, dann machen wir was richtig Schönes.
Nachdem die CSU ja wirklich ein halbes Jahr zum Teufel gejagt wurde, auch mit dem Thema, also wo sich alle hingestellt haben und gesagt haben, das ist völlig absurd, diesen Vorschlag einzubringen.
Ja, und dann denke ich mir, man verkauft doch da die Leute für blöd. Und ich glaube aber auch wieder, dass die Leute, die sich politisch interessieren lassen, sie nicht für blöd verkaufen und die denken sie dann schon, die erste Freundstein nervt. Ja, warum soll ich einen Thomas Burger wählen, wenn der genau den gleichen Käse macht? So, also ich verstehe das nicht. Der hätte im Gegenteil, Der hätte sich hinstellen können und sagen, das mit dem Kaufhof ist eine schwierige Situation. Ich bin da in engem Kontakt mit der Oberbürgermeisterin. Es gibt Verhandlungen zum Kauf oder wie man an dieses Gebäude rankommt. Das gestaltet sich aus diesen und diesen Gründen schwierig. Währenddessen haben wir aber das und das gemacht, um zu verhindern, dass da nichts hinkommt, was wir nicht wollen. So, man könnte auch so mit den Leuten umgehen. So, wie es jetzt macht, das ist einfach nur populistischer Mist. Also anders kann ich es nicht sagen. Aber da hätte er sich profilieren können gegenüber der Astrid Freudenstein. Hat er aber nicht gemacht, sondern er springt einfach auf denselben Zug auf. Also das hat mich persönlich wirklich geärgert, weil ich mich mit dem Thema wirklich befasst habe. Und die Leute kennen sich wirklich wenig aus. Das liegt an verschiedenen Gründen, weil da die Mittelbayerische auch echt ziemlich grottig dazu berichtet. Und das ist halt das große Medium hier. Da ist mit Sicherheit alles schon drin gestanden, was da Sache ist. Aber die haben nie mal einen Artikel geschrieben, wo man zusammenfassend das versteht. Und dann steht immer wieder was falsch auch wieder drin. Und das so. Also ich sehe es nicht, dass das irgendjemand macht. Ich meine, die Astrid Freudenstein macht es auch sehr geschickt. Wir haben zwei Podiumsdiskussionen ja jetzt gehabt mit OB-Kandidaten, einmal in Rheinhausen und einmal im Kasernenviertel. Und irgendwie hat sie nie Zeit. Ja, sie hat ja nie Zeit. Kommt immer irgendjemand anders. Vielleicht ist das auch das Klügste. Ne? Also, aber das kreidet ja bisher auch keiner ihrer Gegenkandidaten oder keine Gegenkandidatin an.
Was man fairerweise sagen muss, sie ist die erste OB-Kandidatin gewesen, die dem Format hier zugesagt hat. Also ich habe sie jetzt am Donnerstag quasi, wenn wir das jetzt aufnehmen, das kommt dann die Woche später am Samstag, wird sie die erste OB-Kandidatin sein, die zu Gast ist.
Ja, das wird mit Sicherheit spannend. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich möchte mit ihr auch noch so ein Live-Gespräch führen, wobei das Format dann bei uns eher so ist, wir plaudern. Also das wird plaudern, es wird kein kritisches Interview oder so, aber sich einfach mal ein bisschen unterhalten, damit die Leute sich selber ein Bild von jemandem machen können, weil ich glaube, das kann auch was bringen. Das ist so mein Gedanke, was ich mir machen wollte, und alles andere mache ich halt schriftlich, das schreibe ich. Also wenn ich was kritisiere und gebe den Leuten dann auch Gelegenheit, was dazu zu sagen, aber das habe ich ja beim Kaufhof mit dir auch gemacht.
Was ich in diesem Wahlkampf krass finde, wie entpolitisiert er ist. Wenn man sich das anschaut, die einzigen Themen, die wirklich gesetzt werden, ist der Kaufhof als großes Triggerthema mit keiner schnellen Lösung. Dann ist das das Bahnhofs, diese Durchgangssperre am Bahnhof, als Thema. Mhm. Und dann noch Sicherheit und es gibt eine gefühlte Unsicherheit und wie man mit der umgehen will und dass man da was machen muss. Irgendwie Maximilianstraße als neues Thema. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, gerade so die drei großen Wahlkampfthemen, die irgendwie gesetzt werden.
Alle von der CSU.
Alle von der CSU und alles Triggerthemen, die keine schnelle Lösung bieten, aber natürlich Leute in Wallung bringen.
Also ich denke mal, ja, ich gebe dir recht und die setzt alle die CSU und ist wirklich, also ich meine, egal wie man zu der Durchfahrt jetzt am Bahnhof steht. Aber ist das große Thema in Regensburg? Mit sowas geht man in den Wahlkampf. Also da denkst du halt, haben die echt noch alle Latten am Zaun? Das ist jetzt wirklich nicht das Problem, das wir in Regensburg haben. Man muss ja fast schon sagen, zum Glück schreiben dann irgendwelche Bauträger einen Brief und sagen, wenn es so weitergeht, dann bauen wir quasi keine Wohnungen mehr in der Stadt. Ne? Dann gibt's keinen bezahlbaren Wohnraum. Und bezahlbarer Wohnraum ist ein Riesenproblem. Das ist immer schon ein Problem. Das ist nicht nur ein Regensburger Problem, aber dadurch, dass Regensburg so läuft und so ein Ballungszentrum ist,
reden wir endlich auch über ein wesentliches Thema in der Stadt.
Genau, dann reden wir mal über ein wesentliches Thema und auch da, ich muss mal schauen, alle wollen es wieder irgendwie so und so viele Wohnungen bauen. Aber wo ich bin jetzt mal gespannt, ich habe heute einen Artikel drauf, ne, darüber, weil heute ist ein Gespräch mit den Stadträten im Planungsausschuss und dem Planungsreferenten, wo drüber geredet wird, was macht man jetzt mit dem Regensburger Baulandmodell mit gefördertem Wohnraum. Und die CSU hat ja gesagt, man soll das jetzt erstmal aussetzen. Das korreliert sehr eng mit dem, was die Bauträger jetzt schreiben. Ja, so ein Zufall. Und wenn man es dann einmal ausgesetzt hat, ganz ehrlich, wenn man das ausgesetzt hat, das wird ein Ewigkeitsding, dass das überhaupt wieder kommt, selbst wenn es von den Fördermitteln her wieder ginge. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wie sich da die anderen Parteien und Fraktionen im Stadtrat positionieren. Ich habe vor kurzem, glaube ich, habe irgendwo gehört, das ist nicht ein Thema, das ist nicht für den Wahlkampf geeignet. Das glaube ich, ist aus irgendeiner Partei kommen. Aber fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber da denke ich mir halt, das ist in Regensburg wirklich eines der Themen, ganz unbedingt. Also man kann schon über Sicherheit in Regensburg reden, aber ganz ehrlich, auch diese ganze Bahnhofsdebatte, ich verstehe es nicht. Ich denke mir immer, waren die Leute jemals in einer anderen Stadt und sind da mal auf den Bahnhof gegangen? Also so, ja, wir hatten da eine Weile ein Problem mit so einer tunesischen Drogenmafia, anders kannst du es ja nicht nennen. Aber woher kommen denn diese Probleme am Bahnhof? Da
da baut man einen provisorischen Busbahnhof, reißt ein Hochhaus ab, baut einen provisorischen Busbahnhof, den man deswegen baut, weil man das komplette Bahnhofsumfeld umgestaltet, macht man einen riesengroßen, sündteuren Bürgerbeteiligungsprozess und dann fasst man im Stadtrat den Beschluss, dass man das jetzt erstmal so lässt und quasi das, warum das alles jetzt gemacht wurde, einfach erstmal so lässt, weil man das Geld nicht hat und das verschieben wir jetzt mal auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann wundern wir sich, wenn es am Bahnhof plötzlich Sachen zum Negativen verändern. Ja, so eine Überraschung. Aber da stellt sich jetzt auch im Wahlkampf keine Partei bisher hin und sagt, das machen wir jetzt endlich fertig dort, weil wir sind ja schon auf einem guten Weg. Und ich finde auch, wenn man das als Übergangsphase betrachtet, wäre man auf einem guten Weg, wenn man das aber quasi als vorläufigen Endzustand akzeptiert und nur darüber streitet, ob man da jetzt mit dem Auto durchfahren soll oder nicht, dann ist das ja kein, also dann entweder macht man so eine Politik wieder besseren Wissens oder man ist dumm. Dann ist man nicht in der Lage und nicht befähigt, diese Stadt zu regieren. Ich finde das wirklich schlimm, weil den Bahnhof, die haben gut angefangen, das könntest du jetzt herrichten. Und ja, das mag seine Probleme haben, aber da macht's bitte was, weil jetzt haben wir da eine Wende haben wir hier gemacht. Wir haben Bäume aufgestellt, wir haben Absperrungen gemacht und die CSU sagt, das Erste, was wir machen, wenn wir dran sind, das reißen wir quasi wieder weg. Hauen wir halt irgendein Geld für Schmarrn aus. Das ist auch egal, was die am Bahnhof sagen. Der Leiter dort vom Bahnhof, der sagt, sie haben eine super Frequenz, es ist echt wunderbar, es ist toll, das wird aber alles nicht gehört. Dann stellt sich eine CSU-Fraktionschefin und sagt, der Bahnhof ist nicht mehr erreichbar. Das stimmt ja alles gar nicht. Das Einzige, was du nicht machen kannst, ist, dass du durchfahren kannst. So, jetzt kann man sagen, okay, du hast ein Problem, weil dann andere Leute zu dem Parkhaus mitten durch die Altstadt fahren. Also du hast ein Problem mit der Verkehrsführung. Da muss man die Verkehrsführung ändern, aber so wird ja die Debatte überhaupt nicht geführt. Es geht ja alles ein Thema vorbei.
Rein logisch, die Leute, die zum Bahnhof fahren, die fahren ja von einer Richtung hin und fahren in die gleiche Richtung ja wieder zurück. Das heißt, eigentlich fährt ja niemand zum Bahnhof und fährt dann in die andere Richtung.
Naja gut, es war schon so eine Umrundungsstraße auch. Das war eben nicht eine reine Zubringerstraße und das habe ich jetzt weggenommen. Im Endeffekt fährst du halt jetzt außen. Stell gar nicht in Abrede, dass es innerhalb der Verwaltung so gedacht wird, aber es wird politisch nicht so kommuniziert, dass man sagt, auf Dauer wollen wir so wenig Autos wie möglich in der Altstadt haben. Und dann gibt es halt ein paar laute Leute, die sagen, dann geht die Altstadt unter. Was allen Expertenmeinungen und Erfahrungen aus anderen Städten, die es vernünftig gemacht haben, widerspricht. Es ist einfach Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Ja, also es ist ja so, das Geld geht zu Fuß, ja. Dann wird immer das sprichwörtliche alte Mutterl hergenommen, das dann nimmer mit seinem SUV zum Bankautomaten fahren kann, um die Rente für ihre alte kranke Oma abzuholen oder so ungefähr. Also wirklich wahr. Aber da kommt man ja überall hin. Wir haben so einen Altstadtbus, das wäre alles kein Problem. Wir führen solche Debatten und es wird dann halt nie was vernünftig gemacht. Ne? Es ist also eine Politik, die einfach dann sage ich, wir wollen die Altstadt verkehrsberuhigen. Und das machen wir jetzt. Und wir sind jetzt in der Politik und wir halten das Geschrei von denjenigen, die wir für die Minderheit jetzt da halten, das halten wir jetzt auch mal aus und haben nicht dauernd Angst, dass wir dann nicht mehr gewählt werden. Ich muss ja einmal einfach eine Entscheidung treffen für etwas. Und das wird ganz grob, wenn ich gehört habe, was die jetzt vorhaben in puncto Radverkehr, auch die CSU wieder, dass gewisse Gassen dann wieder gesperrt werden, dann haben wir da ein Schild da, dass mit dem Fahrrad reinfahren, da nicht. Und lauter so ein Zeug, aber irgendwie so ein substanzielles Nummer, dass man sagt, Regensburg soll sich in die und die Richtung entwickeln und das machen wir.
Ich meine, da ist die Frage, wenn man sich den letzten Bundestagswahlkampf anschaut, dann hat die CDU/CSU ja auch gesagt, das muss weg und das muss weg und das setzen wir um und die anderen, ich überspitze es jetzt, sind einfach nur Trottel und so müsste man es machen, damit es dann alles wieder gut wird. Ist es nicht eigentlich auch eine Gefahr, die der CSU blühen würde, wenn sie jetzt große Versprechungen macht und die dann alle nicht einlösen kann?
Naja, sie versprechen ja nicht groß was. Also hier in Regensburg, was versprechen sie denn? Okay, dann darf man am Bahnhof wieder durchfahren und dann dürfen die Leute ein bisschen weniger Radl fahren. Das machen sie halt dann so. So, aber was versprechen Sie denn ansonsten? Ich meine, das Wahlprogramm liegt jetzt vor. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen haben. Ja, hören Sie ein paar Sachen gut an, aber ich sehe auch nicht, wie die ganzen Wohnungen bauen wollen. Also ja, das ist, die haben ja mit den gleichen Problemen konfrontiert. Und das ist ja auch wieder nicht das große Thema, ne? Steht heute auch drin.
Das ist beim Wahlprogramm spannend. Ich habe es mir im Vergleich auch zu 2020 angeschaut. Da haben sie ja wirklich sehr viele Projekte drinnen gehabt und wollten irgendwie lebhafte Stadtteile, haben da x Maßnahmen reingeschrieben, waren auch sehr ambitioniert beim Thema Mobilität und auch in anderen Feldern. Und wenn man sich das jetzige Wahlprogramm anschaut, dann ist da quasi kein konkretes Projekt drinnen, was man wirklich so als Leuchtturm irgendwie von 6 Jahren CSU labeln könnte.
Nö, ich glaube, die Zeit der Leuchtturmprojekte ist auch wahrscheinlich ist das ein bisschen vorbei. Ne?
Ja.
Aber einfach mal so vernetzt und im Sinne der Stadt denken. Ich meine, ich will jetzt der Regensburger CSU nicht dasselbe unterstellen, aber wenn du dir das im Bundestagswahlkampf anschaust, ich meine, wofür die zum Teil die Grünen und die Ampel angegriffen haben, das war doch denen damals schon klar, dass sie es im Prinzip genauso machen werden. Dass das auch nicht falsch ist, sondern dass sie das auch für richtig halten. Aber da tut man alles, um einfach die wegzukriegen. Weckt falsche Erwartungen bei Leuten, die sich nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Verdummt die noch zusätzlich. Also wirklich, also statt einer ehrlichen politischen Kommunikation versuchen wir alles einfach erstmal, um die anderen wegzubringen. Und wer profitiert davon? Also das wäre jetzt nicht für Regensburg, aber davon profitiert die AfD. Weil einerseits hast du ein Wahlversprechen gebrochen. Du hast ein Wahlversprechen gebrochen und du erzählst auch noch falsche Sachen, die dir dann glauben, weil die Leute es vielleicht noch nicht glauben, wenn es die AfD sagt. Die glauben es dann, wenn es die Union sagt. Und dass die mittlerweile auch auf diesem Trip hin derartig offen einfach zu lügen, das ist eine Riesengefahr für die Demokratie und man sieht es ja auch. Also da darf ich gar nicht anfangen. Ich bin wirklich froh, dass ich so im kommunalpolitischen Bereich journalistisch tätig bin, weil es ja oft genug einfach nur um ein Thema geht. Das sind parteipolitische, also so ideologische Sachen spielen eher untergeordnete Rolle. Da kann man auch einmal sagen, das ist jetzt richtig, was die CSU fordert. Da ist einmal das von der linken Stadträtin oder irgendwas. Das geht alles. Also ich meine, so, ich bleibe schon bei meiner Kritik an dem, wie die CSU da jetzt in den letzten Jahren gearbeitet hat. Ich hatte immer das Gefühl, die letzten 6 Jahre haben die, oder 5 Jahre haben sie die sich schon quasi auf den Kommunalwahlkampf vorbereitet. Also so, dass das ausgegebene Ziel war, eine Oberbürgermeisterin Astrid Freudenstein zu stellen in 2026 und das ist ja ein Teil der Wahrheit. Also dass die CSU schon von München aus nach Regensburg schaut und sagt, die Stadt wollen wir uns wiederholen und dass das entsprechend unterstützt wird, das ist ja offensichtlich. Das ist nicht, also da braucht man ja nicht drum rumreden. Das ist, also wer das bestreiten würde, ja, so würde, glaube ich, die erste Freudenstein nicht mal bestreiten. So, ja.
Aber um da auch eine Latze für die CSU zu brechen tatsächlich, ja. Wenn man sich die finanzielle Situation in der Stadt anschaut, also auch für die nächsten Jahre ist ja prognostiziert, dass die freie Finanzspanne, also quasi, wenn man sich den Verwaltungshaushalt anschaut, also der Haushalt, der eigentlich so für die laufenden Ausgaben, Personal und das, was halt so ansteht, nimmt und das mit den Einnahmen vergleicht, dann sollte das ja in der Regel positiv sein, damit man davon Geld für Investitionen dann zur Verfügung stellen kann. Und jetzt für die nächsten Jahre ist ja tatsächlich vorausgesagt, dass es eine negative freie Finanzspanne ist. Ist es dann nicht eher sogar unredlich, wenn jetzt Parteien in ihr Wahlprogramm lauter Projekte reinschreiben, die mit viel Geld auch hinterlegt werden müssen und die rein finanziell gar nicht kommen können in den nächsten Jahren?
Also das habe ich gar nicht meint. Man muss jetzt keine Großprojekte machen, wobei das mit der Stadtbahn immer noch sagen musste, ja, dann kannst du nichts mehr machen. Ne? Dann mach halt einfach nichts mehr. So. Also du musst ja als Kommune etwas machen und das Problem, das jetzt Regensburg hat, das ist ja kein Regensburg-spezifisches Problem, das haben alle Kommunen und Regensburg ist eine der Kommunen in Deutschland und Bayern, die das am allerwenigsten hat. Wir sind eine der reichsten Städte Deutschlands, das ist nach wie vor so. Und wenn dann immer wieder mal so von der Regierung so ein Du-Du-Du kommt, ne, bald ist euer Haushalt nichts mehr genehmigungsfähig, dann sollte man sich mal anschauen, was sind denn eigentlich, gibt es da festgelegte Regularien, wie die Regierung das bestimmt? Nein, die gibt es nicht. Das ist in meinen Augen zum Teil eine relativ willkürliche Entscheidung, wer das macht. Es gibt Kommunen mit weitaus schuldenbehafteteren Haushalten und die finanziell schlechter dastehen und die trotzdem einen genehmigungsfähigen Haushalt haben, weil das halt vielleicht dann nicht die Regierung der Oberpfalz ist und weil es nicht Ringsburg ist, sondern die Regierung von Mittelfranken und irgendeine andere Stadt. Also in Regensburg kann man schon noch einiges machen. Uns geht es auch nicht so wie zum Beispiel Ingolstadt. Da hat jetzt Audi gehustet und jetzt stehst du da. Ja. Und bei uns, wenn BMW hustet, stehen wir noch nicht da und schauen blöd. Das macht zwar was aus, aber das ist alles ein bisschen diversifizierter. Das ist ja auch was, womit der Hans Scheidinger zu tun hat. Das muss man ihm ja auch zugute halten. Also so, dass das eben nicht so monothematisch ausgerichtet ist bei der Wirtschaftskraft. Aber ich finde, wir haben nach wie vor bei aller Verschlechterung, also so objektiv und im Vergleich stehen wir gut da und die finanzielle Lage der Kommunen ist nicht deswegen schlecht oder auch in Regensburg nicht deswegen schlechter geworden, weil hier irgendjemand, sage ich mal, an der Stadtspitze was falsch gemacht hat, sondern weil es so ist, weil es immer mehr Aufgaben kriegen, weil immer weniger von Land und Bund kommt, weil im Grunde genommen die Landes- und Bundespolitik immer schlechter wird. Also das ist ja ein Teil der Wahrheit, es gehört ja dazu, dass das Erstarken der AfD nicht allein damit zu tun hat, dass die sehr geschickt sind bei der Diskursverschiebung und lauter solche Geschichten, sondern dass die Politik einfach schlechter ist der anderen. Die werden halt schlechter. Du hast halt weniger vernünftiges, kompetentes politisches Personal.
Es gibt ja schon die Kritik an den Personalausgaben. Also dass man sagt, da wurde jetzt unfassbar viel Personal aufgebaut in den letzten Jahren. Findest du das so stimmig als Argument?
Da kann ich jetzt eher nur ein bisschen oberflächlich erwidern. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ist das. War das der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, der da mal was vorgelegt hat? Das war aber, da habe ich mich schon mit einigen Leuten drüber unterhalten und das waren ja zum Teil keine legitimen Vergleiche, wenn man da mit anderen Städten verglichen worden ist, weil es dann zum Teil so war, dass die Stadt Regensburg ja mehr macht in diesen und diesen Bereichen, also mit eigenem Personal und andere Städte das ausgelagert haben und dann fällt es in dem Gutachten raus. Dann das Personal ist ja in Teilen auch aufgebaut worden. So in Bereichen Sozialarbeit für Schulen oder sonst was, wollen wir das nicht? Ich glaube schon, dass wir das wollen, weil das auf Dauer Geld spart. Ja. Und früher sind ja diese hohen Zahlen, ich glaube, das ist sogar dieser, wie heißt der Bund der Steuerzahler, diese komische Lobbyorganisation, die, wo das kritisiert haben, glaube ich, die waren das, die haben ja dann noch das Personal vom Landratsamt Regensburg dazugerechnet, weil das halt sich in der Stadt Regensburg befindet. Ja, das ist ja auch eine Weile gemacht worden. Also ganz so ist es nicht. Wir sind halt auch eine wachsende Stadt und ich denke mal, halt auf der anderen Seite ist es jetzt eigentlich so schlecht, wenn Leute bei der Stadt Arbeit haben. Da muss ich jetzt wirklich fast den Joachim Wolbergs zitieren, der gesagt hat, wenn jetzt BMW 1000 Leute einstellt, sagen wir ja super. Wenn die Stadt 1000 Leute einstellt, sagt man, ja um Gottes Willen, was uns das Geld kostet. Ja, also ich meine, es ist ja nicht schlecht, wenn wir Leute in sicheren Arbeitsplätzen haben und irgendwie das, ich nehme nicht wahr, dass die Leute alle nichts arbeiten würden. Ich glaube, die Debatte, worüber die Debatte geführt werden müsste, ist, dass es ein paar so Spitzenämter gibt und das fällt ja irgendwann auch ordentlich ins Gewicht. Also es gab ja immer wieder so Leute, die dann irgendwann, weil es irgendwelche verwaltungsinternen Streitigkeiten gab, aber die in so einer hohen Position waren, dass du ihnen eine adäquate Stelle wiedergeben hast, die vor goldenen Schreibtischen gesessen sind. Also, und das mache ich gar nicht diesen Personen zum Vorwurf, sondern da passt irgendwas nicht und dann sitzt du Leute in einem Büro, wo sie nichts zu tun haben, ist ja für die auch schlimm, aber du musst denen halt irgendwas geben. Ne? Und ja, vielleicht haben wir überproportional viel Personal, aber ich sehe, also wo ich es eher sehe, ist, dass man manchmal denkt, lagert nicht jedes Gutachten aus. Warum macht das Planungsamt das eigentlich nicht selber? Warum haben wir keinen Plan für eine übergeordnete Stadtentwicklung, für die Entwicklung von Baugebieten? Also warum sind alle neuen Baugebiete, die hier entstanden sind, mehr oder weniger so Schlafstädte? Also so, das ist immer das Gleiche. Irgendwie ein Haufen Häuser, wo man möglichst viele Leute reinquetschen kann für sehr viel Geld. Und dann manchmal sind es Baugebiete, wo es fast keine Grünflächen gibt. Also ich finde, weil man sieht das ganz eindrücklich.
Im Candes finde ich das extrem.
Im Candes hat es aber viel Grün. Im Candes hat es aber viel Grün, ja. Also ich finde das auch nicht schön, das Candes. Aber im Cannis hast du viele Grünflächen. Geh mal rüber ins Marina-Quartier. Das ist ja wirklich eine Betonbüste. Und dann hast du neben einem Veranstaltungszentrum, das mir für sündteures Geld irgendwie, also wir haben das Schlechteste aus beiden Welten, Private-Public-Partnership und Sale and Lease Back, hat der Dietlmeier angeboten und da hat die Stadt geschrien, hier, ja, das machen wir sofort. Und gleich daneben hast du da ein Wohngebäude hingestellt, wo damals einer der teuersten Wohnraum der Stadt entstanden ist, als das gebaut wurde. Sündteuer war das damals, mittlerweile ist das unterm Durchschnittspreis. Aber und was dazu führt, dass du in dem Veranstaltungszentrum irgendwie dich so benehmen kannst, wie irgendwie in einem Mietswohnhaus unter der Woche, also um 10 bitte Nachtruhe, so ungefähr. Das hat man gemacht. Das ist eine städtebauliche Sünde. Aber so, und die Quartierszentren sind dann immer die gleichen. Das heißt Quartierszentrum, aber im Grunde genommen ist es eine Bäckerei, wenn es Glück hast, noch ein kleiner Supermarkt und obendrauf kommen irgendwelche Sozialwohnungen und im Brandlberg oben zum Beispiel auch noch als Lärmriegel gegen das Kalkwerk. Und sowas, das hat es auch während des Korruptionsprozesses mal, hat es die Aussage von einem hohen städtischen Beamten gegeben, habe ich mal in so einer Kripo-Vernehmung gelesen. In Regensburg gibt es keine übergeordnete städtebauliche Planung, sondern wir entscheiden das von Baugebiet zu Baugebiet. Und das ist natürlich, ja, ich meine, wir haben eine wunderschöne Altstadt, aber warum wollen eigentlich jeder nur die Altstadt sehen?
Ich habe letztens diesen Regensburg-Plan 2040 angeschaut. Das ist natürlich jetzt nicht das, was du angesprochen hast, aber so als Themenkatalog eigentlich für die nächsten Jahre. Ich finde, stand ja auch teilweise in Kritik, aber ich finde, wenn man sich den anschaut, dann ist da wirklich eine sehr gute Vision auch, wo sich die Stadt in den nächsten Jahren hinentwickeln könnte und was die Zukunft sein kann. Warum ist das eigentlich nicht viel mehr Thema?
Weil das immer, also wir haben wirklich sehr viele gute Pläne, das muss man ja wirklich sagen, die sind zum Teil unter erheblicher Bürgerbeteiligung erarbeitet worden, aber wenn es dann in die konkrete Umsetzung geht, spielen die dann irgendwie nicht so die Rolle. Also ich sage jetzt mal Nibelungenkaserne, oben, da hat es ein Energiekonzept gegeben, also dass das quasi so im Sinne des Klimawandels, ne? Geothermie, Solar, bla bla bla. Und die Wohnungen, die da gebaut wurden vom Bauteam Tretzel, ne? Die Wohnungen sind qualitativ mit Sicherheit in Ordnung und so, das meine ich nicht. Aber das Energiekonzept, das dort ist, das basiert ja auf der Verbrennung von Erdgas, so wird Strom und Wärme erzeugt. Und das widerspricht dem Energieleitplan der Stadt und das widerspricht dem damals schon gültigen Energieleitplan der Stadt und dem Energiekonzept für diese Fläche. Und außenrum, die ganzen Unternehmen, die ganzen anderen Gebäude, Solar, Geothermie, irgend sowas. Und dann hast du ein Erdgasnetz verlegt, das ist nur dafür. Das ist nur für diese Wohnungen. Und das hat mir nie jemand beantwortet, warum das so gemacht worden ist. Das wird schon seine Gründe haben. Und so, aber da gab es auch ein schönes Papier. Es gibt ein Papier über so Kaltluftschneisen und Klima- und Hitzezonen und so weiter, wo zum Beispiel drin steht, dass man so ein kleines Wäldchen da draußen in der Lilienthalstraße, dass es so ein wichtiges Fleckchen ist und bla 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 und das soll man nicht bebauen und, und. Und das ist da, dieses Papier und sonst was und da steht dann drin, dass es echt wichtig ist, man soll es nicht wegmachen und dann hat die ÖDP das im Stadtrat mal angesprochen und heißt, also kein verbindliches Papier. Okay, ja. Hat aber mit Sicherheit Geld gekostet, das zu machen und es ist auch, glaube ich, von Experten gemacht worden. Also es stimmt wohl auch, was da drin steht. Und das ISAC Programm für den Stadtosten, also dieses Weiterentwickeln, das ist ja auch Bestandteil dieses Regensburg-Plans. Wenn man sich dann anschaut, was das Immobilienzentrum auf dem Lehrergelände gemacht hat, das ist ja schon fast eine gated Community, so wie das dahingestellt wurde. Es widerspricht dem auch, der Durchgängigkeit der Flächen oder sowas. Und der Jakob Friedl von Riebel, der engagiert sich da draußen sehr viel und da bin ich mit dem spazieren gegangen. Und wir haben dann schon gesagt, ob da wohl irgendjemand, einer in der Stadtverwaltung einen Schwager hat, der sein Geld mit Zäunen macht, weil so viele, also überall Zäune stehen. Also weil da eben genau das Gegenteil dessen der Fall ist, was so propagiert wird, dass das durchgängig sein soll und offen und sonst was, das ist es eben nicht, ja. Also, und obwohl das ist ein gutes Papier, aber diese Frustration in Regensburg, das hat man schon, hat schon Unterscheidungen gegeben, da hat es ja auch so Beteiligungsprozesse und Planungszellen und so weiter gegeben. Und die Prozesse, die da gelaufen sind, die sind hochgelobt worden von allen, die da mitgemacht haben, auch immer. Aber es ist halt dann nicht umgesetzt worden. Es ist dasselbe am Bahnhof. Das ist ja auch ein riesen Beteiligungsprozess gewesen, was man mit der Fläche macht, wie man es entwickelt, wie der Bahnhof aussehen soll und. Es hat ein Schweinegeld gekostet. Leute haben da einen Haufen Zeit und Energie reingesteckt, sind da hingegangen, haben da mitgemacht und jetzt sehen sie, es ist egal. Sie sehen einfach, es ist egal. Also das, oder das, der Eindruck entsteht halt. Aber das wäre halt auch Aufgabe einer Stadtpolitik, tatsächlich sich auf diese Papiere zu beziehen und anhand dieser Papiere dann auch zu arbeiten. Und dann sagt, also ich habe manchmal den Eindruck, dass einige, längst nicht alle, also und ich spreche niemanden im Stadtrat das Engagement ab und den Willen, was zu verändern, das will ich gar nicht machen, aber dass man sich oft nur so als Erfüllungsgehilfe der Verwaltung sieht. Na, die Verwaltung wird schon machen. Und die Verwaltung macht schon was. Also die sorgt dafür, dass diese Stadt am Laufen ist. Das machen die. Aber deine Aufgabe als Stadtrat oder als Gemeinderat, und so ist das in der Bayerischen Gemeindeordnung verankert, du kontrollierst die Verwaltung und du gibst auch ein Stück weit die Richtung vor, wo es hingehen soll. Das ist nicht Aufgabe der Verwaltung. Du bist nicht nur derjenige, der die Hand dafür hebt, dass die Verwaltung das machen kann, was sie will.
Das kann man ihnen ja auch gar nicht aufbürden, weil also gewählt, es gibt ja Leute, die dafür gewählt sind, ja, die Richtung vorzugeben.
Genau, und die haben die Kompetenz, um dir zu sagen, so kann man das machen. Da arbeiten dann die Fachleute in der Verwaltung, die sagen, ja, ihr wollt das und so kann man das machen. So läuft es eigentlich. Aber das hat sich vor allem, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber hier in Regensburg habe ich halt den Eindruck, dass das speziell unter Hans Scheidinger sich auf jeden Fall diese Mentalität massiv verfestigt hat. Der Hans Scheidinger, der kam ja ursprünglich aus der Stadtverwaltung, dann hat er bei einem großen Bauträgerunternehmen gearbeitet und dann ist er zurückgekommen als Verwaltungsfachmann und Bauwirtschaftsfachmann. So, und ist dann Oberbürgermeister dieser Stadt geworden und hat dann die Stadtverwaltung in seinem Sinne halt auch ausgerichtet und eine Politik in dieser Stadt gemacht hat, die auch in seinem Sinne war und die garantiert nicht in allen Bereichen falsch war. Aber halt der Stadtrat, das war, der war nachrangig und ich kann mich immer wieder erinnern, das gab es auch seitdem häufiger wieder an Stadträte regelrecht zusammengestaucht werden, weil sie irgendwie kritische Fragen an die Verwaltung stellen und dann heißt es ja, wie können sie unserer Verwaltung misstrauen, aber das ist ja genau auch deine Aufgabe, also sollst nicht die Leute unter Generalverdacht stellen, aber ganz ehrlich, du brauchst in der Stadtverwaltung kein Glaskind haben, wenn jemand mal fragt, warum macht es das so und warum macht es das so und ich verstehe das nicht und das erscheint mir ja schon seltsam und gerade die Regensburger Stadtverwaltung, die sollte besonders kein Glaskind haben, weil was die schon alles verbockt haben in den letzten Jahrzehnten, es geht ja bald auf Kurkur haben, ja. Also so, das war ja schon ein Riesen gewesen, was wir jetzt neulich gehabt haben, als sie das Biotop für ein Baugebiet gekauft haben.
Was ja auch kommunikativ wirklich ein komplettes Fiasko.
Katastrophe, ja. Dann könnte man es wenigstens sofort zugeben und ich unterstelle auch da keine düsteren Motive. Da ist niemand geschmiert worden, um jemanden quasi dieses Biotop zu versilbern, sondern sie haben halt einfach geschlampt und nicht aufgeschaut und jetzt sind halt mal da 6 Millionen ausgeben und dann sitzt die Oberbürgermeisterin im Stadtrat hier und sagt, mei, wenn wir ein bisschen verdichten, ist ja nicht schlimm. Das kann doch nicht sein. Also ich meine, und dadurch gewinnt man halt, also das bin ich wahrscheinlich auch verantwortlich, weil ich vor allem über so kritische Themen berichte. Ich glaube nicht, dass die Stadt Regensburg komplett dysfunktional ist und dass die Verwaltung hier besonders blöd ist. Ich glaube, sowas gibt's überall. Ja, das passiert. Aber dann sollte man das offen kommunizieren, wenn man einen Scheiß baut oder so. Oder diese ewigen Debatten um den Donaumarkt, dass man dort die Stadt erwähnen will, was das alles gekostet hat und auch was das die Stadt Zeit gekostet hat und was dazu geführt hat, dass wir jetzt am Ende überhaupt kein Kultur- und Kongresszentrum haben. Also ich bin da leidenschaftslos, ob wir das brauchen oder nicht. Aber wenn man gleich am Anfang gesagt hätte, bauen wir das doch dort am Ernst-Reuter-Platz, das ja zum Schluss der Favorit war, wo es aber den Vorschlag schon am Anfang gegeben, dann hätten wir da jetzt vielleicht ein Kultur- und Kongresszentrum. Wir hätten einen völlig anderen Stadteingang, als wir ihn jetzt haben. Wer weiß, wohin sich Dinge entwickelt hätten. Und das ist aktiv ver- und behindert worden, weil das vor allem damals Scheidinger und die CSU halt anders haben wollten. Und die Stadtverwaltung, das war ein willfähriges Erfüllungsorgan. Ja, Und ich weiß noch, die Christine Schimpfermann, als die als Planungsreferentin, das war die Vorgängerin von Florian Pleyer, also vom jetzigen Planungsreferenten, als die damals gekommen ist, da war die jung und dynamisch und die hat tatsächlich gedacht, dass das stimmt, wie es ja auch eigentlich festgelegt ist, dass Referenten eigene Entwürfe vorlegen dürfen im Stadtrat. Und die hat einen Entwurf damals schon vorbereitet gehabt, als die CSU und der Scheidinger noch total Donaumarkt fixiert waren, dass man die Stadthalle am Donaumarkt, einen Ernst-Reuter-Platz bauen könnte. Und diese Vorlage hat es aber nicht in den Stadtrat geschafft, weil ich glaube, da hat der Scheidinger dann einmal die Frau Schimpfermann zu sich ins Büro geholt und hat einmal gesagt, wer hier der Schmied ist und wer der Schmiedel. Und das war's dann. Und das war der einzige Versuch, da eigenständig mal eine Vorlage einzubringen. Ja, so das.
Also ich verspüre bei dir den sehr großen Wunsch, dass in diesem Wahlkampf zum einen eine politische Richtung mal ausformuliert wird, auch von den Parteien, was man gerade noch nicht so ganz sehen kann, und dass man dann auch im nächsten Stadtrat auch versucht, diese Linie umzusetzen und auch die Richtung vorzugeben.
Eine Vision von dieser Stadt, wo ich hin will. Ich meine, Regensburg ist eine super Stadt, ich lebe hier echt gern.
Ja.
Ich lebe hier echt gern. Aber womit haben wir denn ein Problem? Es ist sauteuer. Es ist sauteuer. Leute, die hier früher gearbeitet haben und heute alt sind. Und damals war Regensburg oder so die Oberpfalz ein Niedriglohngebiet. So. Aber die haben schon immer hier gewohnt. Und jetzt können sie sich eine Wohnung in der Stadt nicht mehr leisten und werden nach außen gedrängt. Die hört man ja gar nicht, weil es sind meistens alte Leute, die haben was Besseres zu tun, als zur Zeitung zu rennen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist ein Riesenproblem nicht nur hier, aber es ist ein Problem, über das wird nicht geredet. Das ist ein Sonntagssicht. Mei, diese Altersarmut, so schlimm. Mei, die Wohnungen. Aber, und jetzt haben wir Wahl. Jetzt haben wir Wahl. Und natürlich kannst du nicht in der Kommune alles komplett allein beeinflussen. Aber das darf ja nicht wahr sein, dass die Bauträger daherkommen und sagen, also jetzt macht's mal diese Bauland, diese Quote mit dem geförderten Wohnraum weg, weil das geht sowieso nicht und so wie es ist, ihr seid sowieso zu blöd, weil das steht im Endeffekt und so in dem Brief drin. Also die Stadtverwaltung, die kann's nicht, das Modell ist der totale Bullshit und lasst uns einfach mal machen, dann wird das schon. Das hat man ja gesehen, wie es geworden ist, die letzten Jahre, wo sie machen konnten, fast was sie wollten. Das hat man ja gesehen, was da gebaut worden ist. Am Bedarf vorbei, ja, so in weiten Teilen. Also ich finde das schon ganz schön vermessen, was da gerade passiert. Aber zum Glück geben die jetzt mal ein Thema vor, weil anscheinend aus der Politik keiner ein Interesse dran hat, dieses Thema vorzugeben. Und zwar, weil sie keine Antworten drauf haben. Ist ja auch nicht einfach. Ist ja auch nicht einfach. Aber gerade, wir reden immer vom Kollegialorgan Stadtrat. Es gibt hier keine Regierung und keine Opposition. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja, danke. Danke, das sehe ich. Aber das sehe ich nicht. Das hört sich immer alles ein bisschen an. Ich pauschalisiere auch zu sehr. Ich schätze da viele Leute. Aber so muss man mal auch darüber reden, weil es ja nicht mehr mit anzusehen ist zum Teil, was da manchmal passiert und was da einfach so hingenommen wird. Und dann wundert man sich, wenn die Leute keinen Bock mehr haben und wenn die Leute entweder gar nicht mehr wählen oder irgendwelche Faschos wählen. Weil wenn es so läuft, gerade im kommunalen Bereich könnte man wirklich viel machen, da hat man sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und Regensburg hätte viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil diese nahe Stadt ist mit einem Haufen Geld. Ne? Also.
Aber vielleicht noch zum Abschluss so relativ kurze Fragen, auch wo wir auch nach vorne blicken.
Und wo ich auch kurz antworte, danke.
Das ist dir überlassen.
Ja, ja, okay.
Mhm. Glaubst du, wir werden auch so eine Repolitisierung dieses Wahlkampfes sehen oder wird das jetzt einfach nur, jeder spielt die Personenkarte und wir segeln irgendwie ins Ziel?
Also ich meine, der Wahlkampf ist ja noch nicht richtig losgegangen, ja. Der läuft gerade erst an. Insofern gehe ich schon davon aus, dass das noch ein bisschen politischer wird und ich glaube auch, dass speziell dieses Wohnungsthema noch eine große Rolle spielen wird, weil das ist jetzt losgetreten und dem werden sich die Parteien alle nicht entziehen können. Das geht nicht, weil das interessiert die Bevölkerung. Es gibt vom Armutsforum, Gewerkschaften gibt es entsprechende Wahlprüfsteine auch und das wird dann schon noch kommen. Also ich glaube nicht, dass sie darum herumkommen.
Gibt es ein Thema, was aufkommt, was man gerade noch nicht so wahrnimmt? Also du hast jetzt natürlich das Wohnungsthema angesprochen, aber etwas, was auch noch so...
Das bin ich nicht auf dem Schirm. Naja, ich bin mal gespannt, ob es die Grünen schaffen, zum Beispiel so ein Thema wie, also so Klimapolitik
zu platzieren, weil man, das ist ja ein Thema, PV-Anlagen auf die Dächer zu knallen, städtische Gebäude energetisch zu sanieren, solche Sachen, das wäre vielleicht was. Aber ansonsten, ich tue mich dann wirklich auch zum Teil schwer, konkrete Themen festzumachen. Ich glaube, was mir auch, worüber vielleicht mal geredet werden müsste, ist wirklich eine in Teilen bürgernähere und lösungsorientiertere Verwaltung. Also das gibt es schon in einigen Bereichen, hat man manchmal den Eindruck, also jetzt meine ich nicht bei einem Bürgerzentrum oder sowas, also da wird ja zum Teil wirklich super gearbeitet, kann man echt nichts sagen. Aber diese Wahrnehmung der Bauträger, so zum Beispiel bei so Bebauungsgeschichten und sonst, wo sind hier noch eine Genehmigung, da noch eine Genehmigung, na so geht's nicht und na so geht's nicht, die nehme ich halt auch in anderen Bereichen wahr, das höre ich aus der Gastro, das höre ich aus dem Einzelhandel, wenn jemand mal sich ein Bänkchen vor die Tür stellen will oder so, das einfach näher dran und ein bisschen pragmatischer handeln in vielen Bereichen. Das wäre auch was, das ist einmal das, was der Thomas Burger manchmal so andeutet, wir brauchen da eine übergeordnete Koordinierung und sowas, das sagt er auch schon seit Jahren. Ja, brauchen wir. Schade, der ist super, schade, dass der eine Fraktionschef einer Regierungspartei ist. Ne?
Sidefact zum Thema Klima im Koalitionsvertrag, der jetzt gescheiterten Koalition stand ja drin, dass die Stadt bis 2035 klimaneutral werden soll. Das ist in 10 Jahren. Ich habe da jetzt noch nicht viel erlebt.
Habe da ein bisschen irgendwie, es gibt so ein Umweltforum, wo so intern mit so Fachleuten gesprochen wird und wo zum Beispiel auch der Ludwig Friedl, ein sehr kompetenter Mann, der Geschäftsführer der Energieagentur, wirklich sehr kompetent und auch nicht parteipolitisch. Und der muss da intern anfänglich mal wohl gesagt haben, dass das nichts wird. Und später hat man sich darauf geeinigt, dass das ein Missverständnis war. Aber es wird natürlich nichts.
Habe ich damals auch so wahrgenommen, ja, dass man es nicht so ganz verstanden hat.
Ja. Und ich meine, jetzt sagen wir mal so, der Ludwig Artinger hat als Umweltbürgermeister sicher mehr gemacht als der Jürgen Huber als Umweltbürgermeister.
Aber der von den Grünen entstammt?
Ja, genau. Der mittlerweile nicht mehr bei den Grünen ist. Ich glaube, der war da auch nur, dass er Bürgermeister wird. Und also der hat mehr gemacht als Jürgen Huber. Das ist aber auch noch nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal.
Und auch ein bisschen der Zeit einfach geschuldet. Also wir kommen ja gerade frisch aus der Zeit, in der viel zum Thema Klimaschutz zumindest auf dem Papier gemacht wurde.
Ja, aber so richtig, also wir haben einen Umweltbürgermeister und Klima soll ein großes Thema sein, aber mein Gott, muss man sich nur mal mit Professor Sterner unterhalten, was der so von solchen Sachen hält, wie das die Stadt Regensburg macht. Und neulich war ja erst der Ludwig Friedl auch so von der Energieagentur im Stadtrat. Da ist dann um die Wärmenetzplanung für Regensburg gegangen. Es ist ums Heizungsgesetz gegangen, weil sie da viel beraten haben und so. Und er formuliert es ja immer positiv. Aber wenn ich dann höre, das sollte die Politik mehr machen und das sollte man noch mehr machen und das ist auch gut, aber das sollte man wirklich mehr machen, dann weißt du halt, wo zu wenig gemacht wird. Ja, also glaube nicht. Ich glaube auch, aber das ist auch wieder kein Regensburger Phänomen. Das Thema spielt heute plötzlich wieder keine Rolle mehr. Wir befinden uns insgesamt wieder, also so, ist so ein gesellschaftspolitischer Rollback und da sind wir in Regensburg eh noch auf einer Insel der Glückseligen, weil es noch vergleichsweise alles progressiv ist. Also unsere CSU ist ja harmlos, wenn man sich die CDU in Ostdeutschland anschaut. Also da kann man sich die Finger danach abschlecken. Ne?
Ja. Vielleicht zwei letzte Fragen, eine noch persönliche und eine jetzt zum Wahlkampf. Ich weiß nicht, ob sie unredlich ist, sie zu stellen, aber was ist denn so deine Prognose, wo es hingehen könnte am
bei der Wahl?
Ja.
Schwierig. Ich glaube, die Grünen werden gar nicht so stark verlieren, wie man meint, weil die haben hier auch bei der Bundeswahl entgegen dem Trend im Vergleich zu ihrem Kommunalwahlergebnis eigentlich nicht voll verloren. Also die haben
sehr starkes Kernwählerpotenzial, irgendwie 18-19%.
Ja, so auf 20 schaffen sie. Ich glaube, dass die in ähnlicher Stärke wieder reinkommen. Die CSU, die wird garantiert auch wieder in der Stärke reinkommen, wo sie jetzt drin sind, weil das Verhaus ist, die haben ja sowieso 30% und der Rest ist dann, schauen wir mal. Das also kann man schon vorstellen und das liegt aber auch so an so der gefühlten Unzufriedenheit mit dem, was die anderen machen und das wird der CSU, obwohl sie ja
quasi 4 Jahre dabei war, nicht angekreidet. Die SPD befürchte ich, dass das noch weniger wird, als sie jetzt haben. Also ganz ehrlich, warum sollte man sie wählen? Muss man sie einfach, also so, das müssen sie gut verkaufen. Also das müssen sie einem jetzt schon erklären, wofür die eigentlich stehen und wofür sie standen. Sehe ich nicht. Und ich habe jetzt persönlich kein Problem mit der SPD, aber wird schwierig. Und ich bin ganz neugierig, wie es bei der Brücke wird.
Ja, ist eine riesige Wildcard.
Weil einige sagen natürlich, die hatten nur das Thema Wollbergs und das ist jetzt weg und deswegen werden die nicht mehr so gewählt. Das sind manche, die das sagen. Andere kommen aber zu dem Schluss, dass die Brücke gerade jetzt, weil das Thema Wollbergs, dass du einfach, dass deine Führungsfigur ein Vorbestrafter ist, der in einen Korruptionsskandal hier in Regensburg verwickelt war, die Brücke für viele Leute nicht wählbar gemacht hat, obwohl du da im Endeffekt Leute drin hast, da wo du sagst, das sind ja eigentlich quasi die SPDler und die würde ich ja wählen oder es sind vernünftige Leute. Und die haben im Stadtrat jetzt auch gar nicht so schlechte Arbeit gemacht. Das könnte also sein, dass die eher mehr kriegen. Und meine Prognose ist das auch. Ich glaube, dass die mehr kriegen als 6 Stadträte. Wie viel sie dann reinkriegen? Puh, keine Ahnung. Die AfD wäre vielleicht ein bisschen stärker. Also kriegen halt, aber ich glaube nicht, dass sie in der NZ haben gelesen, oh, die große Angst vor der AfD. Also ich glaube, das können sie im Landkreis warm anziehen, aber in der Stadt. Wir sind noch nicht so weit, dass irgendwie die Konrad-Siedlung und so weiter bestimmt, wer hier im Stadtrat sitzt.
Das hat man ja auch bei der OB-Wahl in Ingolstadt gesehen, haben sie auch irgendwie einen einstelligen Prozentbetrag bekommen.
Also das glaube ich nicht, zumal irgendwie, ich meine, der eine, der im Stadtrat sitzt, der Erhard Brucker, ist im Endeffekt fast ein alkoholkranker Aggressivling. Und der andere ist ein unauffälliger, tapsiger Typ, von dem man nichts hört. Also du hast ja auch jetzt keine Figuren, wo du sagst, es gibt ja auch irgendwie Kommunen, wo du AfDler hast, die gesellschaftlich verwurzelt sind und so und die man kennt und die Leute aus irgendwelchen Gründen sympathisch finden, aber jetzt gerade. Also wir haben keine Leute da drin im Stadtrat, also die man abseits von dem, dass sie in der AfD sind, auch nur aus irgendeinem Grund sympathisch finden sollte. Das glaube ich nicht. Und wen haben wir dann noch? Mai? Die FDP wieder ein bisschen, die Freien Wähler ein bisschen, aber alles nicht im Nennenswert.
Linkspartei?
Die Linke ist ja jetzt momentan nicht mehr drin, weil ja die Irmgard Freihofer zum BSW gegangen ist. Können ein gutes Potenzial haben, die haben sich ja ziemlich verjüngt, haben ich kenne noch nicht einen sympathisch wirkenden OB-Kandidaten, der das ganz geschickt macht. Ich meine, die haben ein bisschen ein Problem, dass die ein bisschen so ein, also dass die Linksjugend irgendwie so ein bisschen so in den so kadermäßig abdriftet, also mit der FDJ gemeinsam Sachen macht, da wo man denkt, zuvor so war die aber früher nicht drauf, seltsam, ne? Die werden schon wen reinbringen. Ob die Irmgard Freihofer noch mehr reinkommt, da wäre ich mir gar nicht so sicher, aber gibt es wahrscheinlich auch ein Potenzial. Ich bin immer wieder erstaunt, wer da noch Leute, die ich eigentlich sehr, sehr schätze, auch persönlich in diesem Unterstützungskreis BSW sind, die es hier gibt. Also kann man ja sagen, ist auch die Schwester von der Oberbürgermeisterin, ne? Das ist ja da auch dabei. Mich verwundert es, weil ich halte die Parteien ja für wählbar, aber gut, darf jeder machen, was er will. Und ich halte es auch nicht so schlimm wie die AfD, also um das gleich mal dazu zu sagen, ich mache nicht.
Ich wurde jetzt hier im Vorfeld des Formates auch, ich glaube es waren 2 oder 3 waren es, angeschrieben, dass ich auf jeden Fall nicht mit der AfD sprechen soll und nicht mit dem BSW. Wo ich dann auch mir dachte, gut, also Irmgard Freihofer, man kann die Partei halten, wie man sie will, aber das ist ja eine...
Die Irmgard Freihofer sitzt schon lange drin, mit der kann man schon reden, das denke ich auch, also die zitiere ich auch und sonst was. Bei der AfD ist es so, das habe ich vor 10 Jahren und vor 6, 7 Jahren noch anders gehandhabt, da habe ich mit Leuten in der AfD schon noch gesprochen, das war auch noch eine andere Partei, aber jetzt ist das quasi eine gefährlichere Version der NPD. Also das sind halt Nazis. So, das, anders kannst du es nicht sagen, aber weil es jetzt 25% haben, traut sich das keiner schreiben, weil du kannst ja nicht die Wähler beleidigen. Und ich bin mittlerweile auf den Standpunkt, die Wähler musst du auch beleidigen und die musst du eben mit Verantwortung nehmen.
Gerade in Regensburg sind sie ja nochmal viel extremer. Ja. Also wenn man überhaupt diese Superlative noch nehmen kann.
Ja, Brucker ist ja ein Paradebeispiel. Ja. Ich meine, der steht in diversen Gerichtsurteilen drin mit seinen Aussagen. Ja, es ist, und also... Ja, und auch so, ne? Höckenäh ist aus Regensburg und Oberpfalz da. Also wir haben schon wirklich ein tolles Ding. Heute ist was über diesen Lukas Zeidler tatsächlich in der MZ. Der steht auf Listenplatz 4, das ist ein 19-Jähriger. Und der war auch bei dieser Gründungs von dieser Generation Deutschland, also von dieser Neu-HJ drin. Und wie soll ich sagen? Genau, der soll sich irgendwie über so Videoprojektionen, wo Auschwitz war, lustig gemacht haben. Krass. Also, aber er ist ein Anwalt bestreitet, das bin ich mal gespannt. Das hat das Zentrum für politische Schönheit, hat da was gepostet und jetzt geht's ein bisschen ab gerade. Ja.
Genau, dann vielleicht nochmal abschließend als letzte Frage. Jetzt hatten wir ja ein Gespräch, wo du auch viele Punkte hattest, wo man frustriert sein kann, wenn man sich die Stadtpolitik so anschaut. Jetzt nach all den Jahren, was motiviert dich noch, die ganzen Missstände aufzudecken, weiterhin zu schreiben, auch trotz aller auch Punkte, die man findet, trotzdem sehr konstruktiv auch das Ganze zu begleiten?
Damit es in Regensburg schön bleibt. Also ich finde es immer noch schön, hier zu wohnen und ich sehe Kritik als was Konstruktives, auch harte und scharfe Kritik. Und auch wenn man Leute mal massiv angeht, ich beschimpfe ja die Leute nicht, sondern ich sage ihnen, das ist falsch oder was ich für falsch halte oder was ein offensichtlicher Missstand ist. Aber das ist immer so, das bleibt in aller Regel auf einer verbindlichen Ebene. Es gibt in dieser Stadt echt schön, also ich wohne jetzt hier mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich kenne hier so echt ganz viele tolle Leute. Es gibt immer noch, obwohl es besser sein könnte, tolle Subkulturszene, Konzert- und Musikszene, die aber immer vertrieben wird, aber kommt da mit, aber es gibt sehr viele schöne Dinge hier in dieser Stadt. Und die darf man sich nicht kaputt machen lassen. Also ich meine, ich glaube nicht, dass ich die Stadt so schlecht rede, wie sie jetzt gerade, solange sie nicht mitregiert die CSU macht. Wenn sie regiert, ist schon längst wieder alles super. Ne? Aber zurzeit reden sie die Stadt schlecht, so als ob du hier nicht mehr leben kannst und als ob du nachts irgendwie nur noch bewaffnet durch die Stadt gehen kannst. Und das ist halt alles nicht wahr. Ne? Und ich halte mich hier gerne auf. Ich mag das, dass hier viele verschiedene, unterschiedliche Leute auf der Straße unterwegs sind. Ich muss ja auch sagen, dass das Gros der Politiker hier völlig parteiübergreifend und auch sonst so, die können ja alle mit dieser Kritik umgehen, die fassen das ja genauso auf. Mit denen kann man sich streiten. Und das ist ja das so ein Diskurs, auch ein scharfer, kann ja nur gut sein. Also das ist immer diese Demokratie, wenn immer ein abgeschlossener Prozess ist, dann ist es wahrscheinlich Faschismus. Also so.
Das war ein sehr gutes Schlusswort, Stefan. Vielen Dank, dass du dabei warst bei der ersten Folge auch des Formates. Ich würde mir wünschen, dass alle auch nochmal in den Blog reinschauen. Die meisten werden ihn eh lesen. Man kann euch auch unterstützen, zum Beispiel über den Förderverein.
Genau, ja.
Das wären so Punkte, die ich auf jeden Fall allen, die zuhören, ans Herz legen kann. Genau, und dann hören wir uns nächste Woche Samstag dann mit der CSU-Oberbürgermeisterkandidatin Astrid Freudenstein. Wenn es Feedback gibt, Kommentare gibt, dann immer gerne kommentieren und mich würde es freuen, wenn ihr die Folge teilt. Dann bis nächste Woche Samstag.
Okay, ciao.